einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge. Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, es ist heute Folge, ich glaube 315 habe ich mir hier abgespeichert. Und eigentlich eine Folge voller guter Laune und bester Stimmung. Chingrasser Bumm und alles, was dazugehört, sollte es werden. Nur ich glaube, dass wer uns und den Velo Race hört, auch schon erahnen kann, dass es nicht nur Chingarasa Bum und Tralala geben wird. Und ja, trotzdem denke ich mal, versuchen wir das Beste draus zu machen oder trotzdem uns die Stimmung nicht komplett vermiesen zu lassen. Und wenn ich sage uns, dann ist das natürlich nicht nur meine Person, der im Plural des Majestatis von sich spricht, sondern auch der gute Thomas aus München. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, eigentlich wären wir jetzt diejenigen, die sagen würden, hip hip hurra, die Saison hat wieder angefangen und eigentlich sollten wir das auch machen. Ja, lass uns mal feiern, Saison hat angefangen und das muss man auch mal so sagen, das muss man ja wohl mal sagen dürfen. Das ist eigentlich grundsätzlich ein schönes Ereignis.
Auf jeden Fall, ja. Also die Saison ist jetzt seit ja dem 23. Juli, grob gesagt, wieder am Laufen und man kommt gar nicht hinterher, so viele Rennen gibt es momentan.
Ja, ich glaube, du hast mir einmal die Zahl irgendwie zugeworfen, 200 Rennen in 100 Tagen.
Ja, das kommt grob hin.
Kann ich jetzt, ich hatte nie die oberstgroße Leuchte, aber ich kann so überschlagen, dass ungefähr zwei Rennen am Tag sind. Und ja, da gibt es viel zu richten und als ich eben das Dokument aufgemacht habe, ist mir auch schon ein bisschen wie soll man sagen, schummrig geworden. Dann habe ich aber auch gesehen, dass es nicht nur um schon stattgefundene Rennen, sondern auch um kommende Rennen gehen wird. Und ja, dann hat sich das alles schon ein bisschen relativiert. Gehen wir mal so ein bisschen durch. Ich denke, dass jeder schon weiß, welche Schwerpunkte heute wir hier auch setzen müssen und werden. Und lassen den Elefanten nochmal hier im Raum in der Ecke stehen und gehen das Ganze so ein bisschen chronologisch an. Erste Veranstaltung oder erstes Rennen wäre die sogenannte Sibiu Cycling Tour. Ein Rennen der zweiten Kategorie, welches stattgefunden hat jetzt am 26. Juli. Ich finde, man muss jetzt immer noch das Datum so mit dazu sagen, was jetzt dann schon wieder ein bisschen her ist und welches dann im Großen und Ganzen den Startschuss gegeben hat.
Ja, Sibiu Tour in Siebenbürgen in Rumänien, rund um Hermannstadt, Sibiu auf Rumänisch. Und ja, es war die erste Rundfahrt, die den Startschuss für den Radsport gegeben hat. Und ja, wie nicht anders zu erwarten, da sie auch das bestbesetzte Team hatten. Bora Hansgrohe hat da so ziemlich alles abgeräumt, nimmt man jetzt mal diesen Prolog außen vor. Dazu ist aber noch zu sagen, dieser Prolog fand prinzipiell unter irregulären Bedingungen statt, weil die ersten gefühlt 10 Starter hatten trockenes Wetter bei diesem 2,5 Kilometer Prolog und der Rest musste im strömenden Regen durch ein Gewitter fahren. So kam es dann, dass natürlich einer der ersten Starter, Nicodemus Holler, dann gewonnen hat, weil zum Schluss war es dann halt wirklich so, das war halt durch die Altstadt von Sibiu und über Kopfsteinpflaster um 50 Ecken auf 3 Kilometern. Und da kamen die Leute dann teilweise zum Schluss mit einem 30er Schnitt rein, Pascal Ackermann oder so. Also da wären wir so im Flachen auch locker mitgerollt.
Ja, vielleicht, ja. Ja, aber also wenn so ein Team wie Bora da so aufläuft und mit ihrem Kader, mit ihrem Roster antritt, dann ist da natürlich auch nichts anderes zu erwarten, als dass sie dafür auf dem Team Sauerland noch aus Deutschland mit dabei, auch das Israel Startup Nation, aber nicht mit so einer Übersetzung und Besetzung wie das Team Bora. Vielleicht so, wie soll man sagen, insgesamt, wie viele Etappen waren es? Also 4 oder 5 Etappen sind das, ne?
4 Etappen und Etappe 3 ist in 2 Halbetappen ein Zeitfahren. Zum einen also ein Bergzeitfahren und eine reguläre Straßenetappe aufgeteilt gewesen. Und wie gesagt, Bora hat so ziemlich alles gewonnen. Am Ende die Rundfahrt von Gregor Mühlberger dann gewonnen vor Patrick Konrad. Was ich nochmal hervorheben möchte, was mir auch vorher noch so gar nicht bewusst war, diese Bergankunft auf der ersten Etappe zu diesem Balea Lac, diesem Stausee, Da gibt es sozusagen die Straße zum transsilvanischen Stelvio. Und das habe ich mir jetzt also so für die Zukunft irgendwann mal als touristisches, radtouristisches Ziel gesetzt, weil das da wunderschön ist.
Okay, also der transsilvanische Stelvio klingt als solches ja schon sehr malerisch. Beschreib mal, also weil das klingt jetzt, ne, also ich war in dieser Gegend Europas auch noch überhaupt nicht. Du sagtest gerade Siebenbürgen, also wenn du mich geografisches Wrack auch da ein bisschen weiter abholst, zur Grenze Tschechei zu Österreich ist das denn da unten, ne?
Ne, es ist quasi in Rumänien, also Zentralrumänien.
Okay.
Genau, und das geht von Siebenbürgen nach Transsilvanien, glaube ich, rüber. Und diese Straße führt ja einmal quasi über diesen Karpatenkamm, also Karpaten ist ja da das große Gebirge, drüber und wurde ja leider in den 70er Jahren von Ceausescu, dem Diktator damals, unter vielen Todesopfern gebaut ist. Panorama her und wie man es auch traditionell jetzt bei dieser Sibiu-Tour ist es auch schon öfter Ziel gewesen, immer wieder sieht, eine wunderschöne malerische Straße mit ganz, ganz vielen Serpentinen.
Das ist dann, also ich glaube, jeder, der da fotografiert, fotografiert auch diese Hütte in dem See drin, ne?
Das habe ich mir gerade einfach mal verlernt. Glaube ich auch, ja.
Das sieht wirklich spektakulär schön aus. Ich habe mal irgendwann eine Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube vom Holgi, über den Ceausescu gehört. Das war ein völlig durchgeknallter Vogel. In seinem Palast hatte der einen Kronleuchter, wo es drei Personen wirklich brauchte, um die Glühbirnen zu wechseln, wenn sie mal kaputt waren, weil die von oben auch nur angesteuert werden konnten, weil sie so riesengroß waren. Also sieht sehr hübsch aus. Ist bestimmt noch eine schöne Gegend. Also würde ich jetzt noch nicht als allererst, also so längerfristig kann ich mir schon vorstellen, da mal hinzufahren, um diesen Berg hochzufahren.
Lässt sich auch gut fahren, 23 Kilometer mit 6%.
Ja, und das kann ich mir vorstellen. Das sah jetzt nicht so extrem aus, ne? Aber so über die Dauer kann das auch die Zähne ziehen. Aber also was weiß ich, denke mir immer, wenn Galibier, wer Alpe d'Huez und den Mont Ventoux hochgefahren ist, kommt das Ding auch hoch. Also da muss man sich dann keine Sorgen machen. Ja, schön. Die Etappe, das war die erste Etappe, ne? Also nach dem Prolog, die dann gewonnen hatte. Was denn hier Stages? All Times, die hat dann Mühlberger auch gewonnen, ne? Die Etappe.
Genau, ja. Ja.
Genau. Ja, also das war dann der Auftakt, gefahren am 26. Juni und danach kam dann, ja, als erste ernstzunehmende, würde ich jetzt auch nicht sagen, ne, aber als erste bekanntere Veranstaltung zumindest noch im Vergleich zu dieser Tour, die Burgos-Tour in Spanien, Vuelta a Burgos.
Ja, Burgos-Rundfahrt in Nordspanien und da ging es dann gleich weiter mit der Bora-Dominanz auf der ersten Etappe. Felix Großschartner bei einer Bergauf-Ankunft konnte sich absetzen als Solosieger, da gewinnen und da dachte man schon, ja, die machen es jetzt wie die König Quickstep und räumen alles ab.
Ja, ach, da nach zwei Rennen bin ich ja noch nicht so weit, dass ich hier das Kind mit dem Bade ausschütte. Valverde möchte man direkt mal auch erwähnen, bei der ersten Etappe direkt auch mal wieder auf Platz 2. Der Jungspund mit seinen 40, dieses Jahr 40 geworden schon. Ne? Also ist jetzt die 4 vorne mittlerweile endlich. Also hat Felix Groschel. Ich meine, man muss auch immer gucken, glaube ich, wie jetzt so Akzente gesetzt werden, ne? Also für ein Valverde, für ein Landa, für ein, wer ist dann noch, Esteban Chaves und so, das waren jetzt natürlich so Veranstaltungen, die man mal mitnimmt, um ein bisschen Rennherze zu gewinnen. Ich will nicht sagen.
Ja, aber es wurde gleich, also man hat gemerkt, dass der Radsport wieder losging, explizit bei dieser Rundfahrt, wurde gleich auf Gedeih und Verderb Windkant gefahren, auf mehreren Etappen da und die waren alle ausgefahren wie eine Klassik und nicht wie einzelne Rundfahrtetappen.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, so eine Situation hatte ja jetzt auch noch niemand von uns auf Berichterstattungsseite und von Fahrerseite. Dem fehlt halt auch ein bisschen Rennhärte. Ne? Also das, was man sich über die Rennen reinholt, das fehlt bis jetzt und das wird wahrscheinlich jetzt auch in komprimierter Art und Weise dann sich geholt und das bedeutet dann auch halt, dass man bei so einer Veranstaltung jetzt dann vielleicht nicht mal 1, 2, 3 Bummel-Etappen hat, wenn nur 5 zur Verfügung stehen, sondern dass da jede Etappe einfach auf Anschlag gefahren wird. Ne?
Also es gibt ja, mit Einrollen ist da nicht viel.
Bitte?
Mit Einrollen ist da nicht viel.
Nee, da geht's 1, 2, 3 und los. Ja, erste Etappe Großschatner, zweite Etappe war dann eine Sprintankunft, Gaviria, Fontemar, Bennett, also auch Trentin, die üblichen Verdächtigen damit vorne, Cavendish noch nicht in Form anscheinend.
Hervorzuheben, die beiden Bergetappen dann noch, Etappe 3 und Etappe 5. Etappe 3 besonders beeindruckend, insofern, dass uns das Wunderkind Remco Evenepoel mal wieder gezeigt hat, zu was er doch schon imstande ist mit seinen 20 Jahren. Das war schon eine ganz beeindruckende Nummer an diesem Picon Blanco, also war ein Schlussanstieg mit 8 Kilometern, 8,5 Kilometern, rund 10% im Schnitt. Und er ist da bis kurz vor Ziel in einer Gruppe mit Landa und Chavez unter anderem gefahren. Und ja, so 2 Kilometer vor Ziel hat er die dann einfach mal stehen lassen.
Ja. Ist das, und ja, kann man von außen eh nicht beurteilen, ne? Aber ist es noch Unbekümmertheit oder wenig Druck oder einfach Spaß an der Sache? Ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen. Oder macht er einfach, denkt er auch gar nicht drüber nach, was ja auch so in gewisser Hinsicht eine Unbekümmertheit ist.
Das ist einfach, ja, das, die Punkte, die du wahrscheinlich aufzählst, sind und einfach ein Riesentalent, was dazu kommt. Also der Chris hat es, glaube ich, auch geschrieben, es ist quasi der Ulle in fleißig.
Das habe ich noch nicht gelesen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Hörern. Wir haben Sommerzeit, so Endsommer. Ne? Da ist bei mir immer wieder die Erkältungszeit, wie ihr es vielleicht schon gehört habt, sprich noch ein bisschen nasaler als sonst. Es wird vielleicht auch der andere Huster nicht zu vermeiden sein und gerade kratzt es bei mir schon mal. Ja, der unentfleißig, das ist ein schönes Bild.
Macht einfach das, was alle von ihm erwarten, trotz dieses riesigen Drucks, den er jetzt schon mit 20 Jahren hat. Also der ist in Belgien, kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, ist ja der Supersportler im Prinzip schon.
Ja, so was wie der Lukas Podolski es mal war. Alle lieben ihn. Ach. Ja, ich bin von der sportlichen Leistung ist, glaube ich, jeder beeindruckt. Da muss oder zumindest wenn er nicht von beeindruckt ist, der hat kein Herz. Aber ich bin bei sowas immer gerade bei den jungen Leuten noch so. Vielleicht liegt das auch daran, wenn man selber Vater ist. Man möchte auch so ein bisschen so, komm, mach mal langsam, mach nicht so schnell. Alles gut, hast ja noch genug Zeit und ich würde dir am liebsten oft sagen, ja, vorsichtig, gib auf dich acht, ne? Und aber vielleicht ist das auch genau das Falsche und der muss man einfach machen lassen, keine Ahnung.
Ja, wird jedenfalls. Man dann ja auf jeden Fall jetzt dann in der nächsten Zeit sehen, bei seiner ersten Grand Tour dann auch, wie er sich dann über so eine 3-wöchige Rundfahrt schlägt. Was ich zu der Etappe jetzt noch erwähnen will, war, dass vorher schon 50 Kilometer vor Ziel Windkante wieder gefahren wurde und da gab es eine Situation, da waren dann mehrere Ineos-Fahrer nur mit, glaube ich, 4 oder 5 Bora-Fahrern vorne. Und die Bora-Fahrer haben sich so im Wind verbraucht, dass die, ja, sich damit, also wie ein Boomerang ging das später nach hinten los. Die sind dann im Schlussaufstieg alle aufgegangen und haben dann mehr oder weniger komplett ihre Chancen aufs Gesamtklassement durchverspielt.
Ja, also besser ihm passiert. Ich denke mal, lieber aus solchen Fehlern lernen bei einer Boras-Rumfahrt, als wenn es dann später mal bei einem ernsthaften, richtigen, großen Rennen so passiert. Wir sind jetzt auch, was soll ich denn nachgucken? Nee, ist keiner mehr weiter vorne gelandet. Ne? Also im Gesamtklassement war das dann, hat Evenepoel nennen wir ihn einfach Remco. Hat Remco sich am der dritten Etappe dann das Leader-Trikot geholt. 4. Etappe war dann Sprintankunft. 5. Etappe war dann nochmal eine bergige Ankunft, aber auch da ist er, glaube ich, relativ entspannt einfach mitgefahren.
Und wie man das ja, 5. Etappe war eigentlich diese traditionelle Burgos-Bergankunft Lagunas de Neila, wo immer noch Xabar Jiménez den Rekord hält von 1998 an diesem Berg. Und zum dritten Mal in Folge gewonnen von Ivan Ramiro Sosa, der weiß, wie es geht an dem Berg. Und Evenepoel, der hatte sich da doch so ein bisschen vertan oder vielleicht war es taktische Unerfahrenheit, dass er da zu früh angegriffen hat, hat dann noch 2 Sekündchen verloren. Am Ende hat nichts mehr ausgemacht. Ja. Aber ja, hervorzuheben auf jeden Fall an dem Tag die hervorragende Leistung von Lennart Kemna, der da in so einem Spitzenfeld noch vor so guten Leuten wie Micah Gaudu, Chavez, Simon Yates beispielsweise als 5. ins Ziel gekommen ist.
Carapaz, fällt mir auch noch mal hier so, wenn ich beim Durchgang bin. Ja. Ja, also es sind so viele Fahrer, wo man sich denkt, ach, also von einem bei Lennart Kemna von einem Durchbruch zu sprechen, ist jetzt auch vollkommen deplatziert. Aber wo man sich so denkt, ach, ja, kann jetzt laufen. Also läuft gerade ganz gut für die. Ne? Hoffentlich ich finde, diese Saison ist jetzt nach dieser anderthalb Wochen oder nach dieser Anzahl von Rennen noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, aber irgendwie hat man das Gefühl, bei vielen läuft es gut. Also, und bei denen, wo es noch nicht gut läuft, da kann man halt wahrscheinlich sagen, okay, ja, lass die mal reinkommen und so, aber viele, und deine Prognose irgendwie von den Fahrern, die viel trainieren konnten, ja, die also in Regionen leben, wo man viel trainieren konnte, und das scheint sich wirklich als nicht kompletter Bullshit herauszustellen, ne? Was ich auch nie erwartet hätte in dieser Form, aber
nö, schon. Aber welche, wo es gar nicht läuft, ist beispielsweise Movistar. Also die haben jetzt bei den beiden Bergankünften da überhaupt gar nichts zerrissen, sowohl Valverde da als auch Enric Mas total unter ferner liefen.
Ja, ja, was ja auch, wie gesagt, ne, deine These komplett unterstreicht. Ne? Also wenn ich mir mal angucke, einfach mal Burgos-Umfahrt, dann General Classification, All Nations und nimm jetzt einfach mal Spanien raus. Also, ne, also welche Spanier? Okay, Mikel Landa auf Platz 2, David de la Cruz auf Platz 8, dann 10, na okay, 10, 11, 12, 13, 15, aber jetzt so unter den Top 10 nur 2, das ist halt ein bisschen wenig auch, ne? Also für so ein Land wie Spanien in ihrer Heimat hat man auch anders gesehen.
Klar, das hätte man in anderen Jahren.
Ja, gucken wir mal, einfach im Vergleich, 2019. Gucken wir mal da, die Spanier, Gesamtwertung, einfach mal den direkten Vergleich haben, vielleicht erzählen wir auch Blödsinn. Ja, Platz 2, 4, 8, 12 dann schon mal, ne? Also einer mehr. Weiß nicht, ob das jetzt man schon als Muster bezeichnen könnte, aber zumindest spricht das ja schon ein bisschen dafür, dass dem wirklich, das gerne mal aus Spaß aber ein Jahr zurück. Ja, Platz 3, 4, 6, 11. Da war schon mehr da los. Nun ja. Also, Burgos-Umfahrt, nehmen wir mal durch, Remco bestätigt, was man sich so ein bisschen von ihm erhofft oder erwünscht hat oder nicht zu träumen gewagt hat. Kam da mit guter Form. So wurde dort gefahren, grob gesagt. Kommen wir zur nächsten Veranstaltung, die sich dann anschließt. Und zwar war das dann schon am vergangenen Samstag. Eines unserer Lieblingsrennen, müssen wir gar nicht drum rumreden, Strade Bianche, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht.
Strade Bianche, die Bianche, weißen Straßen.
Die weißen Straßen. Ja, das ist schon klar. Aber Strade Bianche oder Bianchi?
Bianche. Muss die gleiche Endung haben.
Mhm. Gut. Das 14. Mal stattgefunden in der Vergangenheit. Hatten wir Gewinner wie, wen hatten wir? Gilbert, Cancellara, Moser, Kwiatkowski und. Also teilweise, ich glaube, Cancellara hat auch zweimal gewonnen, kann das sein? Erinnere ich mich
nicht. Ich glaube, Cancellara ist sogar Rekordsieger bei dem Rennen.
Ja, 1, 2, ja, mit dreimal Rekordsieger. Aber dieses Jahr halt auch mal unter komplett anderen Voraussetzungen. Das muss man auch mal ganz einfach so sagen, weil bei, ich glaube, 38 Grad, also hätte man den Leuten gesagt, im vergangenen Jahr, nächstes Jahr haben wir 38 Grad zu Strade Bianche, da hätte wahrscheinlich jeder den Vogel gezeigt, bestenfalls noch.
Ja, sonst im Frühjahr eher bei milden Temperaturen, also sagen wir mal so maximal 18, 19 Grad vielleicht und auch oft mit Schlamm und Regen noch dazu, aber in diesem Jahr ganz andere Voraussetzungen, wie du es gesagt hast, beim ersten World Tour Rennen nach dem Restart wieder und man sieht es auch, wenn man alleine mal nur guckt, wie viele Fahrer nur angekommen sind, dann sieht man, dass 42 nur angekommen sind.
Ach, die Zahl habe ich noch gar nicht betrachtet. Also
das zeigt, ja, wie hart dieses Rennen ausgefahren wurde und auch die Abstände unter den Top 15. Also der 15. hat 10 Minuten Rückstand auf den ersten. Das ja, sagt eigentlich alles über das Rennen aus. Und ich fand es, ja, also hätte es so auch nicht erwartet in der Form, wie es dann am Ende ausgegangen ist, dass sich da so viele Favoriten wie ein Mathieu van der Poel beispielsweise oder auch ein Alaphilippe frühzeitig verabschiedet haben.
Das Erste, was mir, wenn du mich in 3 Jahren fragen wirst, was fällt dir Strade Bianche ein, wird folgendes sein. Ich muss noch kurz das Mikrofon dazu ein bisschen leiser machen. Jetzt schick das scheiß Motorrad doch da weg. Das hat mich so genervt. Ich war so sauer. Ich war die ganze Zeit so sauer. Also ich kann ja, man kann ja verstehen, dass ein Führungsmotorrad vorne wegfährt. Das hat ja auch seine Aufgabe. Aber dass der so kurz davor fährt, damit irgendjemand noch Fotos macht oder filmen kann oder so. Ey, die Fahrer taten mir so leid, weil die standen ja wirklich eh schon komplett im Stau. Und dann auch noch das Motorrad so nah da dran. Also hat sich das nicht so komplett außer, mich hat das irre gemacht. Ich habe wirklich, ich habe das abends in der Aufzeichnung geguckt oder die Aufzeichnung angeschaut. Ich habe ja abends um 11 fast den Fernseher angeschrien, weil mich das so genervt hat. Ich glaube, ich habe dir noch die Nachricht dazu geschickt, wenn ich mich recht entsinne, weil ich durfte dich nicht spoilern. Aber das hat mich kolossal genervt.
Ja, zumal noch dieses Renndirektionsfahrzeug dann oft auch in solchen Schotterpassagen dann noch vor den Fahrern schön Staub aufgewirbelt hat. Das hat
ja, ja, eben. Also hätten die scheiß Karre da, dieses Motorrad und die Karre da mal weggelassen, dann hätten die wahrscheinlich zumindest vielleicht 10%, 20%, 30% weniger Staub gehabt. Und das wäre, die Bilder waren schön, keine Frage, ne? Aber A, gesundheitlicher Aspekt für die Fahrer, B, Sicherheitsaspekt, ne? Die haben ja auch nichts mehr gesehen, die armen Schweine. Und C, völlig unnötig. Also warum fährt der so nah davor? Ne, wir sehen, es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Bilder produzieren, die irgendwie für uns als Zuschauer auch so besser werden. Habe ich Carl Lawson genervt.
Ja, aber apropos Bilder, generell stellt sich halt die Frage, warum wird dieses Rennen nicht von Anfang an übertragen? Ich habe mal gelesen, dass es da reine irgendwie Personalprobleme scheinbar gibt, dass die Crew vom Männerrennen halt zuvor noch das Frauenrennen produzieren muss, was natürlich wenn man dann irgendwo das fünfte Monument, wenn man dann ein weiteres Monument werden will, nicht gerade förderlich ist, wenn es halt nicht von Anfang bis Ende Bilder gibt. Aber Monument, sagt man ja generell, muss 200 Kilometer haben. Ich finde aber schon, dass es langsam, aber sicher in die Kategorie mit reinpasst.
Also mir würde jedenfalls zumindest kein, also wenn du jetzt sagen würdest, es gibt ein sechstes Element, welches würdest du auswählen, würde mir kein anderes einfallen, wo ich auf die Idee kommen würde, es dazu zu zählen. Also, ne, welches sonst? Also, stelle da zur Auswahl. Mir wäre keins jetzt auch nur im Ansatz so.
Nö, das Amstel Gold Race vielleicht beispielsweise noch, aber es ist,
aber
ist schon zu lange auf dem Niveau, auf dem es ist, finde ich.
Ja, das ist das eine, und zum anderen, klingt blöd, aber ich möchte in den Monumenten auch eine gewisse Vielfalt haben. Und das Amstel Gold Race wäre nur noch ein weiteres solches, weißt du? Und
das wäre ja ein bisschen wie Lüttich, Bastogne Lüttich.
Genau. Und das Strade Bianche hat halt immer noch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und das man auch aufwerten kann durchaus. Vielleicht sollten sie einfach ich möchte den Fahrern da jetzt auch nicht noch mehr zumuten an Strecke. Vielleicht müsste man einfach aufgrund der anderen Streckenstruktur da einfach mal von diesem 200 Kilometer abweichen. Andererseits Traditionen, die packen einfach nur 16 Kilometer drauf. Dieses Mal waren jetzt ja 184. Die 16 hätten jetzt wahrscheinlich auch keinen mehr umgebracht. Wie du schon sagst, sehr, sehr viele ausgestiegen, sehr, sehr viele rausgelost. Die hatten ja auch teilweise viel mehr Leute, also im Sinne von Mitarbeiter an der Strecke stehen, um dort Flaschen anzureichen und so weiter und so fort, ne, weil es einfach ja auch rein organisatorisch für die Teams deutlich schwerer war. Ja, und am Ende war es dann so, dass sich mehrfach irgendwelche kleineren Gruppen gebildet hatten. Und irgendwie war es da eine Fünfergruppe, glaube ich, die ich zuletzt dann gesehen hatte. Bin nochmal eingestiegen, ich habe so ein bisschen etappenweise geguckt, bin eingestiegen bei so 30 Kilometern vom Ziel. Und Van Aert hat dann irgendwann einfach mal aus so einer Gruppe heraus trocken angetreten und war auf einmal weg.
Ja, zunächst waren ja nochmal irgendwie Max Schachmann weggefahren, unter anderem mit Van Aert. Und ja, aber die entscheidende Attacke von Wout Van Aert konnte im Finale drin keiner mehr kontern, war eindeutig auch der stärkste Fahrer an dem Tag. Was soll man da noch sagen? Also nee, der hat absolut verdient gewonnen und dahinter der Kampf um Platz 2 zwischen Davide Formolo und Maximilian Schachmann war ja in dieser Schlusssteigung dann auch relativ schnell entschieden. Stellt sich die Frage, ob Maximilian Schachmann vielleicht taktisch noch ein bisschen anders hätte agieren können. Ich fand, er war recht häufig im Wind und hat vielleicht auch eine oder zwei Attacken zu viel pariert, beziehungsweise ist die selber gefahren, aber dritter Platz ist ein absolut super Ergebnis.
Eben, also wenn man es jetzt auf eine Monumentebene heben würde, dritter Platz beim Monument, da hat jetzt nicht jeder in seiner Palmare stehen. Und gegen die Fahrer zu verlieren, also der ist ja jetzt nicht gegen Lise Müller und Karl Knecht gefahren, das ist, finde ich, schon völlig in Ordnung. Und mich hat es auch für Van Aert wirklich nach diese Geschichte, meisten werden es wissen, kurz angedeutet zumindest, ne, Sturz beim Zeitfahren damals in Pau Pau. Relativ unschöne Geschichte, möchte ich mal vorsichtig ausdrücken. Wurde auch in der Übertragung noch mehrfach darauf hingewiesen. Also man hat ihn sogar abgedeckt, so schlimm war die Verletzung. Auch ein bisschen so sein Comeback. Für einer der Fahrer, wie auch der zu einem späteren Zeitpunkt mit Sicherheit erwähnte Chris Froome, die auch ein bisschen von dieser Pause profitiert haben. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr schon so den Klassikern im März so gut in Form hätte sein können.
Nö, ohne Frage. Der hat auch von dieser Pause sehr, sehr profitiert. Und Maximilian Schachmann, der hat ja dem ist das gleiche Schicksal zuteil geworden. Er ist auch in diesem Zeitfahren, diesem besagten Tour de France Zeitfahren im letzten Jahr gestürzt und konnte dann aber schon gegen Ende der Saison dann wieder einsteigen und ja gut, nach Lüttich, Bastogne Lüttich, dritter Platz, ist jetzt der zweite, dritte Platz, den er bei so einem großen Rennen sammelt.
Ja, also qualifiziert sich für mehr. Wenn man über Schachmann spricht, muss man natürlich auch über die Geste nachher die Rennen sprechen. Hast du auch gesehen, die Bilder von die Gentleman Schachmann?
Ja.
Kam ein kleiner Bambini mit die blonden Haare vorbei, hat der Maximilian gesagt, hier Strauß Blumen, hier für dich. Und Mädchen hat sich gefreut, Papa hat ein Foto gemacht, alle happy. Schönes Bild, also hab mir gedacht, verdammt, warum stehe ich mit meiner Tochter nicht da? Aber nun ja, nun denn. Schöne Geschichte auch. Also so, das sind aber auch, glaube ich, die Geschichten oder die Sachen, die, weißt du, so ich glaube, das hat er jetzt nicht groß überlegt gemacht, ne? Aber das unterscheidet auch einen sympathischen Fahrer von dem Lance Armstrong. Ne, der geht einfach dahin und gibt dem kleinen Mädchen den Blumenstrauß, das Mädchen freut sich, er freut sich, alle happy, happy, joy, freuen sich, umarmen sich und so weiter und so fort. Lance Armstrong hätte wahrscheinlich schon im Eisbad gesessen, um sich fürs nächste Rennen vorzubereiten. Und hätte die Blumen aufgegessen.
Das kann gut sein, ja.
Geheime Kamillenblüten, die esse ich jetzt, dann bin ich innerlich rein. Oder irgendein Dreck. Naja, also, schönes Rennen, hat mich dieses Jahr wirklich sehr, sehr, bis auf diese scheiß Motorräder und scheiß Autos vor dem Scheißfeld, hat mich super genervt. Vielleicht müssen wir uns was ausdenken. Was wäre dann? Was hältst du denn grundsätzlich von dem Zeitpunkt?
Dieses Rennen im August auszutragen?
Ja.
Ich persönlich sehe es lieber am Anfang oder am Ende der Saison, wenn es dann zumindest mal die Chance auf Regen gibt.
Ja, du immer mit deinem Regen. Du willst am liebsten 184 Kilometer Rasensprenger neben die Strecke stellen und alle mit dem Wassertank befüllen. Und dann immer nur Regen, 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 Regen. Ja,
aber das muss nicht immer sein, aber ab und an.
Wann war denn das letzte Mal Regen bei den Strade Bianchi?
Ich glaube im letzten oder im vorletzten Jahr hat es zwischendurch mal geregnet.
Da haben wir es doch. Ja, okay. Also ich kann deinen Ansinnen ja verstehen, aber ich fände das so zwischendurch, so ein Rennen. Ich meine, das ist für die Saisonplanung wahrscheinlich auch nicht besonders einfacher. Es ist wahrscheinlich für die Klassikerfahrer angenehmer, wenn man das alles auf einen Schlag dann auch vorne hat. Aber vielleicht sollte man es auch einfach später in die Saison legen. Ne? So ein bisschen im Tandem mit der Lombardei-Rundfahrt, ne? Die spanischen Monumente haben, also das spanische Monument Milan San Remo ganz am Anfang und am Ende. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde den Zeitpunkt jetzt gerade, fand ich jetzt ganz schön, aber vielleicht hätte ich, glaube ich, auch jedes Rennen fast richtig gefreut, so ein richtiges Rennen zu sehen, weil sie wieder da sind. Ja, das war am vergangenen Samstag, dann teilweise am Sonntag nachgeholt. Dann haben wir die Okzitanien-Rundfahrt. Ich weiß, wir haben schon mal darauf gesprochen, wie das mit Okzitanien, wie das mit zum Namen kam, aber ich habe es wieder komplett vergessen. Carcassonne, da war ich doch.
Ja, das ist ja da in der Gegend in Südfrankreich. Zu Französisch heißt das Rennen La Route d'Occitanie. Und ja, Vorbereitungsrennen im Prinzip sonst auf die Tour de France, ein kleines in diesem Jahr, aber mit Starbesetzung. Ineos hatte da ja zwei richtig starke Grand Tour Assen, nämlich Chris Froome und Egan Bernal geschickt. Und
irgendwann muss man die aber gegeneinander fahren lassen, ne? Kann ich mir aufs nächste Jahr warten.
Es war erstaunlicherweise nicht Froome, der da sich ein Duell mit Bernal geliefert hat, sondern vielmehr Pavel Sivakov aus der eigenen Mannschaft.
Ja, das gut. Also wir wissen ja noch nicht, wie weit der Froome ist, ne? Ich muss noch ganz kurz husten. Danke. Ja, man weiß halt noch nicht so genau, wie gut Froome ist, ne? Also es wurde jetzt die Tage ja auch schon mal so ein erster, das kommt aber glaube ich später noch, haben wir im Ablaufplan, so eine erste Übersicht, wer bei der Tour fahren wird, wer bei der Tour fahren soll, ne? Also was, haben wir gar nicht. Aber es gab ja schon mal, hast du das auch gesehen, so einen ersten Überblick an
Fahrer? Es gab in der L'Equipe eine Liste, wer bei der Tour de France bei Ineos mutmaßlicherweise auf der Startliste steht und dann hinten raus ist noch ein Startplatz frei und über den streiten sich angeblich André Amador und Chris Froome.
Ja, da sieht man ja, auf welcher Augenhöhe der Froome gesehen wird, ne? Im Vergleich zu dem Bernal und dem Tom.
Ja, entscheidend bei dieser Rundfahrt war dann auch diese dritte Etappe, die Bergankunft Col de Beret. Schade so ein bisschen, dass es davon keine Live-Bilder gab. Da konnte man dann abends im Fernsehen immer nur eine Zusammenfassung sehen. Aber man hat dann abends in dieser Fernsehzusammenfassung auch gesehen, dass in diesem Schlussaufstieg Chris Froome für Bernal gearbeitet hat. Circa so 5 Minuten alles, was er hatte, von vorne gefahren hat und dann explodiert ist.
Ja. Das hat mich auch irritiert. Ich habe es hinterher nachlesen müssen, weil es stand am Anfang, habe ich so eine Meldung gelesen hier, dass Chris Froome überhaupt also so relativ gut ist, ne? Also auf Augenhöhe da mitgefahren ist und so weiter. Und dann dachte ich mir so, komisch, weil auf dieser Etappe hat er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwie 5 Minuten verloren.
Aber diese 5 Minuten halt dann auf den letzten 5 Kilometern
gefahren. Ja, eben. Mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass Sir Froome sich ja herabgelassen hat, für Bernal zu arbeiten. Ne, das war zu dem Zeitpunkt, als ich den ersten Artikel las, noch nicht ganz klar. Das ist jetzt aber nicht das, was wir sehen werden bei der Tour, oder?
Dass Froome für Bernal arbeitet. Ja. Das lässt sich so jetzt noch nicht sagen. Also wenn er die Form bis dahin nicht bekommt, dann wird das mit Sicherheit tun und tun auch tun müssen. Wenn es aber beide auf Augenhöhe gibt, dann kann es auch gut andersrum ausgehen.
Meinst du, die Blöße gibt sich der Froome, dass er für Bernal arbeiten wird?
Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Ja, klar. Einfache Fragen kann ich nicht sportlich lesen. Ich glaube nicht, dass er es macht. Ich glaube, Froome wird nur an den Start gehen und wird nur, wie soll man sagen, an den Start gehen, wenn er sich selber hundertprozentig sicher ist, dass er der Kapitän sein kann. Und dann
vielleicht wird das spekuliert er auch darauf, hinten raus bei der Tour dann so super in Form zu sein und dann immer noch so ein bisschen was zurückzuhalten, in Schlagdistanz zu bleiben und dann mit so einer Aktion wie damals beim Giro alles nochmal auf den Kopf zu stellen.
Ja, genau. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber das bedeutet ja auch nur, das kann er sich ja nur erlauben, wenn er A, vorher nicht irgendwie große Helferdienste gemacht hat, weil, also hier die Taktik des möglichen, möglichst wenig Energie verpulvern. Und B, er zumindest dem Team das Gefühl geben kann, dass sie sich darauf verlassen können, dass das auch kommen wird am Ende. Oder zumindest, dass die Chance besteht, dass das kommen wird. Weil die geben ihm ja die Freiheit, sich da zu schonen und alles auf die letzte Karte am Schluss zu setzen. Werden sie ihm ja nur geben, wenn sie sich auch einigermaßen das Vertrauen in ihn haben, dass das passieren kann. Weil andererseits, warum, also ne, er könnte ja auch sagen, ist mir egal, ich bin nächste Saison eh woanders, klar schaffe ich das. Und wenn die ihm aber nicht vertrauen, und ich weiß nicht, ob er das Vertrauen so einfach bekommt, das finde ich eine sehr interessante Frage. Also das wird also alleine das Team Ineos, in den nächsten kommenden Wochen möchte ich jeden Tag irgendwo ein Mäuschen sein, um zu hören, was da passieren wird. Also sind jetzt, wie viele Wochen sind es noch zur Tour? Gut 2,5, ne? Nee, noch mehr.
3,5.
3,5, okay.
Also das wird ja, aber ich bin da eher skeptisch momentan, ob der überhaupt dann mit zur Tour mitgenommen wird.
Das ist ja noch wieder die andere Frage.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch jetzt erstmal sehen, wie so ein Geraint Thomas auch aus dem Lockdown kommt, weil der hat jetzt auch noch gar kein Rennen bestritten und startet erst bei der Tour de l'Ain jetzt ab Freitag.
Ja. Ja, klar. Das ist genauso noch eine unbekannte Richtung. Aber ich finde es.
Wenn halt zum Beispiel Thomas jetzt auch nicht in der Form ist, in der man sich das vielleicht ein Dave Brailsford erwartet hat, dann wird er vielleicht nochmal eher auf die Karte Froome zurückgreifen, als wenn der auch genauso gut ist wie Bernal.
Ja, klar, die Unbekannte haben wir noch und keine Ahnung, stell dir mal vor, Froome hat jetzt auch eine Formschwäche, Thomas kommt jetzt auch, wie war das eben die Formulierung für Remco Evenepoel, der Ulrich in fleißig, ne? Thomas macht den Ulle in unfleißig und hat sich jetzt die letzten Monate mal ordentlich das Leben genossen, kommt zurück, ja, dann hat man einen schlechten Froome, der nicht so ist, wie er ist, der Thomas ist nicht so, wie er ist, und dann springt er seinmal Carapaz aus der Kiste und sagt, guten Tag, hier, ich bin ab Topform, ne? Da sind ja so viele, also
Na, Carapaz ist für den Giro eingeplant, den werden sie da, glaube ich, jetzt nicht wegreißen, aber zum Beispiel so ein Pavel Sivakov ist halt auch so ein Kandidat.
Carapaz war jetzt der Erste, der mir einfiel von vielen. Ne, die haben ja noch, also, dass das Team Ineos nicht mit mindestens zwei guten Kapitänen da am Start stehen kann, da mache ich mir wenig Sorgen drum. Nur welche das sein werden, das finde ich gerade im Moment sehr, sehr spannend. Oder welche. Ich hoffe, die fahren doch mit Thomas und Froome, weil Bernal auf einmal, keine Ahnung, nächste Woche eine Durchfallattacke von epischem Ausmaß kriegt. Who knows? Oder der Flieger aus, ach nee, der ist ja schon da.
Ja, aber wer weiß, im letzten Jahr war ja eigentlich Bernal auch für den Giro eingeplant und gar nicht für die Tour, hat sich dann das Schlüsselbein gebrochen und hat dann die Tour gewonnen, weil er da dann wieder fit war.
Ja, also ne, da gibt es ja noch alles Mögliche, was passieren kann. Insofern warten wir mal ganz einfach ab. Vielleicht fassen wir die Tour dann, die 44. La Route de Occitanien, dann doch nochmal ganz kurz zusammen. Am Ende war es dann so, also wie viele Etappen, ich habe es ja hier offen, vier Etappen waren es am Ende. Und ja, den Sieger war dann hinterher ganz am Ende nicht wenig überraschend, auch durch den Sieg in der Bergankunft, Egan Bernal mit doch, ja, dann ein zumindest 19 Sekunden Vorsprung, die man als luxuriös bezeichnen kann, vor allen Dingen, wenn der Zweite noch der Mannschaftskapitän ist, der einen sicher nicht angreifen wird, Pavel Sivakov, und danach von Team Astana, Alexandre Vlasov. Astana hat man noch nicht so viel gesehen dieses Jahr, ne? Fällt mir gerade irgendwie so nebenher auf.
Nee, aber gerade dieser besagte Alexander Vlasov,
ja, der kommt, also bis dahin, meine ich, ne?
Ja, ansonsten hat man von denen jetzt in den ersten Rennen noch nicht wieder viel gesehen. Ja.
Also wenn ich mir das mal angucke.
Aber wir kommen ja gleich zu einem Rennen, wo Astana die dominierende Rolle
spielt. Ja, nur gerade, weil wir es da gerade aufgemacht haben, fiel es mir so auf. Also, das war jetzt, ich habe zu viel Tabs, ich habe mich vertappt. Das war jetzt die Occitanien-Rundfahrt, und darauf folgte dann am, was war das? Ich lag ja auch die letzten paar Tage so ein bisschen krank im Bett und hab die dann, glaube ich, ne, die habe ich am Montag geschickt, noch, ey, endlich was zu tun hier, das Gran Tidicchio Lombardo, ein, wie soll man sagen, neu kreiertes Rennen.
Das Beste aus allen Welten. Ja, eine Zusammenfassung von mehreren, von so einer Rennserie im Prinzip in Norditalien. Das normale Trittico Lombardo, was drei Rennen sind, wurde zusammengefasst in einem Rennen.
Ja. Und wenn ich ehrlich sein darf, ich bin relativ früh eingenickt.
aber zwischendurch war es dann mal wieder ganz spannend, wenn dann irgendwie ein Zuschauer von rechts nach links 50 Meter vom Ziel vorbeigegangen ist. Also,
ja gut, aber wenn das der Höhepunkt eines Rennens ist, mein lieber Herr Gesangsverein, am Anfang haben sie mich schon, also die Übertragung hat mich am Anfang komplett aus dem Tritt gebracht, als die so Grafiken gezeigt haben, was ist eine Windkante und sowas. Und so läuft ein Sprintzug und so. Das einfach, also solche Grafiken können Sie mir gerne zeigen bei der ARD Tour erklärt, am Sonntagnachmittag, wo wirklich jeder gerne, ne, weil, keine Ahnung, Schachmann im gelben Trikot noch zwei Tage zu fahren, wir erklären euch nochmal Sachen. Absolut super, finde ich cool. Da wird jeder abgeholt, das muss sein. Aber sorry, montags nachmittags um 3, wer da vor der Glotze hängt, muss entweder komplett debil im Kopf sein, weil er krank ist wie ich, oder einfach dermaßen Radsport verrückt wie du, dem brauchst du auch sowas nicht erklären. Oder haben die einfach mal ihre Grafiken schon mal getestet?
Nee, mit Sicherheit nicht, aber das Problem war einfach, es gab keine Bilder von dem Rennen, beziehungsweise der Helikopter konnte nicht fliegen, nur in einem bestimmten Bereich, über Varese halt, und konnte dann, also es war so ein Circuit, so ein Rundkurs, ja. Und da konnte er nur in einem bestimmten Bereich von Varese, also so circa 3 Kilometer vor Ziel bis zum Ziel, halt Bilder filmen von jeder Runde, und den Rest waren die Fahrer halt verschwunden. Dann mussten sie halt irgendwie die Sendezeit füllen.
Ja, ne, also inhaltlich kann ich dann, also ich kann die Gründe vielleicht noch verstehen, aber das habe ich einfach aufgehört. Also da bin ich kurz das erste Mal weggenickt, dann bin ich aufgewacht mit einem ganz schlechten Traum. Und zwar habe ich gedacht an 2006 Schwarzwald Grand Prix Triberg. Ich unten, Startnummernausgabe, gehe vorbei, und wer steht im Türrahmen? Jörg Ludewig. Und ich frage, und der Kumpel, mit dem ich unterwegs bin, fragte noch: Jörg, wie wird's denn mit dem Ulle nochmal? Wird er nochmal was? 2006 war das. Nee, mit dem Ulle wird nichts mehr. Da kommt nichts mehr. Und der Kumpel von mir war ein riesiger Ulle-Fan und wollte, glaube ich, Jörg Ludewig fast ein bisschen verprügeln. Und der tauchte dann, ich dachte, ich habe einen Fiebertraum. Ich hatte ja auch Fieber. Und dann, oh, und dann auf einmal Jörg Ludewig im Fernsehen. Puh, war auch schwierig. Aber das ist eine persönliche Animosität. Ich möchte nichts gegen irgendwelche anderen Kollegen oder sonst was sagen. Ich weiß, Jörg Ludewig finde ich als Kommentator. Der hat damals bei Light, wo war der bei Lightweight, glaube ich, Laufräder verkauft, guten Job gemacht. Ich glaube, wir hatten den sogar beim Interview. Oh Gott, ich schimpfe über Interview gestern. Ja, der Markus hat den mal interviewt. Ah, ja, ja. Aber, naja, ich fand ihn, wie findest du ihn als Kommentator jetzt ohne, also Bernhard Eisel zum Beispiel bei Strade Bianchi, super, hat mich total gefreut, fand ich eine Riesenbereicherung. Also gib dem Mann mehrere Mikrofone, aber Jörg Ludewig.
Ich weiß nicht, ob das Rennen bei den italienischen Kollegen verfolgt.
Ach so. Deswegen?
Nö, aber generell versuche ich halt diese italienischen Eintagesrennen oder generell italienische Rennen beim italienischen Fernsehen lieber zu verfolgen.
Ja, 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 Mann, ich kann es halt nicht. Also, wir haben irgendwann mal als Kommentar bekommen, dass es sehr erfreulich wäre, dass wir nicht über andere schimpfen. Es tut mir auch leid, dieser Ausbruch jetzt, aber das ist ein ganz spezial gelagerter Sonderfall. Jörg Ludewig und ich, das ist eine ganz besondere Geschichte.
Ja, aber man kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass es da keine Bilder gab von dem
Rennen.
Wir haben ja ein Foto auch verlinkt. Da sieht man daran, dass es mehr eine Schwimm- als eine Radfahrveranstaltung war.
Ja, also zumindest, vor allem denkst du auch, ne, im August, boah, das ist ja wirklich...
So ganz anders als die Strade Bianche.
Ja, aber das findest du schöner, ne, mit dem Regen.
Es hat auf jeden Fall für mich mehr Flair.
Echt? Nee, die Armen. Also ich werde das Bild einbetten, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Rad euer richtig, also wie ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ihr beim Radrennen fahrt und das Rad hinterher sauber ist als vorher, dann schaut euch dieses Bild an. Da besteht zumindest eine realistische Chance darüber dazu.
Aber was ich noch so recht irritierend bei dir, nochmal zurück zur Übertragung fand, halt, da war dann immer die ganze Zeit die Zielkamera und dann kamen da am Anfang immer so versprengt irgendwelche Fahrer rein. Ich dachte, das ist vom Jedermann-Rennen oder irgendwie was. Nee, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, es sind ja Profis, die ausgestiegen sind, weil das ein Rundkurs ist. Eine Runde für Runde sind sie dann nach und nach alle ausgestiegen.
Ah, okay.
Ich dachte, das wären dann irgendwelche Jedermänner, die sich ins Profirennen geschmuggelt hätten.
Wie ein uns Bekannter es mal vor Jahren gemacht hat, hier rund um Köln. Sollen wir nochmal Ergebnis auch, müssen wir auch wahrscheinlich vortragen, weil alles, was ich über das
Team genau, Astana... Genau, dann sind wir ja bei unserem Team Astana.
Genau, Gorka Izagirre hat es dann, wie gesagt, ich bin eingenickt, also ich kann jetzt im Ablauf des Finales nichts sagen. Ich vermute mal, ich würde jetzt tippen, wenn ich mir so angucke, also er hat vor seinem Team... Kollegen Alex Arana, wie spricht man das? Aranburu. Ja. Gewonnen, also denke ich mal, war eine Gruppe von insgesamt vermutlich mal 9 Fahrern, 30 Sekunden. Also er wird sich aus einer größeren Gruppe abgesetzt haben. Aranburu hat vorne ein bisschen verzögert, Van Aert war in der schlechteren Position, ist nicht mehr rausgekommen und dann war es das.
Ja, da hat, glaube ich, in dieser Steigerung angegriffen, konnte sich da absetzen. Auf jeden Fall baskischer Doppelsieg im Italien.
Ja, und da waren jetzt auch keine schlechten hinten dran, ne? Greg van Avermaet, Kwiatkowski, Nibali, Dewaki, da waren schon ein paar dabei. Das war diese Kombination von 3 Rennen alle an einem Tag. Also nicht nacheinander, sondern am Stück sozusagen.
Zusammengefasst sozusagen. Das ist ja sonst immer traditionell im Herbst diese Rennen als Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften. Jetzt hat man es halt vorverlegt und sehr gut auch gebündelt zusammengefasst.
Ja, also ich finde an vielen Stellen, also man, die UCI ist, finde ich, oft kritisierenswert, aber so manche Ideen, die jetzt kommen, also alleine diese Gedanke, die 3 Rennen, ne, das wird alles zu viel, lass uns die mal zusammenfassen, Strecke hier, bam, 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 fertig. Da kommen auch schöne Sachen bei rum. Also nicht, dass ich das jetzt jedes Jahr haben muss, aber man geht sehr kreativ damit um und ich finde das sehr, sehr...
Zumal, wenn du dich erinnerst, noch im letzten Jahr bei diesem Rennen Trevali-Varesine, was jetzt Teil davon gewesen ist, gab es ja mal die Situation, dass auf diesem Rundkurs einmal die Fahrer falsch geleitet wurden und dann da das Rennen total verfälscht wurde und von daher war das jetzt nicht die schlechteste Maßnahme.
Ah, okay, ja, das erinnere ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Dieser Teil meines Hirns ist immer noch im Erkältungswahn, wo das vergraben ist, das ist ganz weit hinten. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, zum, wie sagten wir es am Anfang, zum Elefanten im Raum, zur Polenrundfahrt. Ich glaube, einer der vernünftigsten Kommentare zu dem, was ich da gestern gesehen habe, kam von Simon Keschke. Und habe ich das nicht wortwörtlich schnell gefunden, aber im Prinzip sagt er das, was wir hier auch schon oft gesagt haben, so Downhill-Finishes am besten noch bei der Grand Tour nach irgendwie langer Anstieg und dann geht's nochmal 3 Kilometer bergab ins Ziel und dann noch eine Downhill, also zumindest abfallende Zielgerade ist vielleicht etwas, was man in Zukunft deutlich überdenken sollte, um es mal wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Was ist passiert? Ja,
zumal in diesem Sprint, diese Ankunft in Katowice auf der ersten Etappe, über die wir jetzt sprechen, gab es in den letzten Jahren schon mal und da wurden teilweise Geschwindigkeiten im Sprint von über 80 km/h erreicht und das in Kombination mit dieser Zielanlage war halt in dem Fall fatal.
Ja, also man kann jetzt wahrscheinlich lange darüber spekulieren, waren die Gitter, also die Gitter dort richtig befestigt, ist ein ganz wichtiger Bauteil dessen, worüber jetzt die letzten oder seit gestern gesprochen wurde. Ich habe den Namen jetzt, den polnischen Namen nicht im Kopf, aber der Sport, einer der Mitarbeiter dort, der das seit Jahren macht, auch ein Ex-Profi, sagt, nee, war alles in Ordnung. Wenn ich ehrlich sein darf, nach den Bildern, die ich da gesehen habe, die ich auch gar nicht verlinken möchte, kann ich mir das nicht vorstellen, dass da alles so richtig miteinander befestigt war, wie es war. Möchte jetzt nicht sagen, der lügt, aber irgendwie, da fände ich schon, kann man nochmal drauf gucken, ob das alles...
Naja, das Pech war ja in dem Fall auch, dass sozusagen der Fabio Jakobsen da nicht nur diese Balustrade, sondern auch noch quasi genau auf diesen Zielbogen drauf.
Ja.
Und ja, das kam halt beides dann zusammen.
Okay, also man kann jetzt auch sagen, wenn das alles so war, dann hat er wirklich noch mehr Pech, als man eh schon vermuten würde.
Aber klar, auf jeden Fall kann es nicht sein, dass dann da diese Gitter plötzlich mitten auf der Straße irgendwie rumfliegen. Eben. Also bei der Tour de France, schwierig zu vergleichen, aber ähnlicher Sturz vielleicht, als damals Cavendish von Sagan in die Bande gefahren wurde, ist der Cavendish einfach an der Bande abgeprallt und die ist nicht mitten auf der Straße rumgeflogen. Ja.
Die Dinger musst du einfach, also Entschuldigung, aber ich kann mir nicht vorstellen, und so blöd es klingt, wenn du jedes einzelne dieser Gitter mit jedem seiner Nachbargitter mit 10 harten Kabelbindern da irgendwie festmachst, oder es wird ja auch noch irgendwie was anderes, noch stärkeres geben als Kabelbinder drauf ist, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Wucht eines Sturzes so groß ist, dass die Dinge auseinanderfliegen. Es gibt auch so Kabelbinder aus Metall und so weiter.
Generell würde ich halt mal jetzt anstelle des Reglementgebers versuchen, dieses Konzept mit den Gittern vielleicht zu überdenken, ob es da nicht vielleicht eine andere Lösung mit, sei es mit irgendwelchen Gummiabsperrungen oder sonst irgendwie was gibt, zumindest irgendein Material, was mehr abfedert als ein Absperrgitter. Da bedarf es, glaube ich, keiner riesigen Innovationskraft, um da was anderes zu finden.
Ja, und Entschuldigung. Klingt jetzt blöd, ne? Aber warum kann man nicht, also dieser Zielbogen, das ist ja auch aus so Hartplastik, der dann aufgepumpt ist, ne? Ich weiß, das kannst ja wahrscheinlich nicht irgendwie problemlos mehrere Kilometer vorher machen. Ich glaube, die Dinger sind einfach sehr wirtschaftlich, ne? Also ich glaube, das ist, die kannst du von einem Platz zum anderen fahren, das kannst du in jedem Ziel wiederverwerten. Das geht schnell, das ist günstig, ne? Kennen alle die Bilder aus Höllentour, wo die Jungs morgens die Dinger dann aufstellen und abends wieder abbauen.
Klar, wir haben es ja bei der Tour de France auch schon mal erlebt, dass diese Flamme Rouge zusammengebrochen ist und die Fahrer da reingekracht sind. Also das ist auch sehr risikoanfällig. Ja, wenn da einer einen Stecker vom Kompressor rauszieht.
Ja, also Dummheiten werden immer gemacht, ne? Aber man müsste ja eigentlich systemisch vorbeugen, dass alles, was vermieden werden kann, vermieden wird. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest an dem Tag selbst die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichend gut genutzt wurden. Also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst mit, dass dieses Gitter so durch die Gegend fliegen muss. Das
nee.
Will mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, selbst wenn man mit den alles, was in den bisherigen Möglichkeiten vorhanden ist, ausnutzt, ne, wirklich, ne, dann vielleicht mal 10 Kabelbinder mehr oder eine andere Befestigung der Gitter untereinander und. Also, dass diese Gitter einfach miteinander so verwoben sind, dass da nichts passieren kann. Punkt A und Punkt B. Da muss man sich halt nach neuen Methoden umgucken. Weil im schlimmsten Fall, also ich habe die neuesten Neuigkeiten jetzt von heute noch gar nicht, ich habe es einmal überflogen, aber der Herr lebt offensichtlich noch, zum Glück. Aber da hätte auch einfach drauf gehen können. Und nicht nur einer, sondern auch 2, 3.
Ja, zumal noch dieser Zuschauer oder jemand, das war ein Mitglied der Rennjury, der da noch Fotos gemacht hat neben dem Zielbogen, wurde halt von dem Rad voll getroffen und musste dann auch wiederbelebt werden.
Ja. Also man kann davon ausgehen, dass mindestens drei Personen, zwei davon sicherlich sehr, sehr völlig unverschuldet, ihr Leben lang unter dem, was da gestern passiert ist, leiden werden. Und das gilt es dann auch mit baulichen Veränderungen und so weiter und so fort in Zukunft zu verhindern, also gar keine Frage.
Ja, es war halt eine Verkettung von ganz vielen Umständen. Also zum einen diese Zielankunft, die bergab ging, zum anderen das auf jeden Fall auch unsportliche Verhalten von Dylan Groenewegen, der da nochmal extra dann den Ellbogen ausgefahren hat und dann halt der Aufbau der Zielanlage mit den Gittern und mit diesem Zielbogen, diese Faktoren haben halt zu diesem schlimmen Resultat geführt und ja, wie gesagt, die Frage ist jetzt, was kann man da für die Zukunft verbessern? Ich habe es im Prinzip schon in den Raum geworfen, ich würde halt dieses ganze Konzept mit den Gittern vielleicht mal so ein bisschen überdenken.
Aber du hast gerade drei Sachen aufgeführt, ne? Unglückliche Umstände, weil genau da würde ich eigentlich nochmal einhaken wollen. Das sind für mich teilweise keine unglücklichen Zufälle. Die Strecke, also da gab es ja im Vorfeld auch oder im letzten Jahr ja auch schon mal Kritik, ey, schafft einfach diese Downhill-Sprint-Ankünfte ab.
Ich glaube, vor zwei Jahren oder so, da mal eine Zielankunft, wo sich André Greipel dann auch geweigert hat, da reinzuhalten, weil ihm das zu gefährlich war.
Sehr gut. Greipel, ich mag dich. Das macht halt keinen, und vor allen Dingen, ich habe da heute noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist auch, wer profitiert davon? Und zwar, es gibt nur eine Kategorie, die davon profitiert. Und das sind die, nee, zwei eigentlich, ich muss mich korrigieren. Die erste Kategorie sind die Fahrer, die wirklich weder Tod noch Teufel fürchten, die nichts zu verlieren haben und einfach reinhalten. Und die das Talent haben, den Kopf auszuschalten und denen der Rest scheißegal ist. Die profitieren davon, Punkt eins. Und Punkt zwei, die Zuschauer, die auf Stürze stehen. Es gibt bestimmt ein paar perverse Schweine, die darauf stehen, die auf sowas auch stehen. Und so, boah, guck mal hier, geiler Sturz und so weiter. Und auf diese zwei Kategorien von Menschen, Sportlern und Menschen und grundsätzlich kann ich gerne verzichten. Und sonst gibt es keinen Grund, so ein Ziel da zu kreieren. Dann soll es entweder noch einen Kilometer weiter rollen lassen und wo es vielleicht ein Stück bergauf geht oder.
Oder einfach die Runde andersrum fahren, dass es genau, bergauf ist.
Ja, super. Es muss Möglichkeiten geben, so solche Zielankünfte zu verhindern, zu unterbinden. Und mal ehrlich, das ist jetzt nicht wie, das kam ja öfter mal auch von, ich weiß nicht mal, von dir oder Christas Argument, Abfahren gehört auch zum Sport. Ja, finde ich, gehört auch zum Sport, bin ich bei dir. Aber so ein Sprint dazu, ein Bergabsprint mit 85 zu fahren zu können, das gehört vielleicht auch zum Sport, aber es gehört nicht zu dem Sport, den ich gerne sehen möchte. Und der Zuschauer hat ja auch nichts davon, ob die jetzt mit 85 an mir vorbeirasen oder ob die mit 32 an mir vorbeirasen. Ich sehe doch viel mehr, wenn die mit 32 an mir vorbeirasen. Ich habe doch viel länger was davon. Kein Zuschauer profitiert davon. Man kann also auch nicht aus Zuschauersicht jetzt sagen, oh, ist aber was interessanter, besser. Nee, ist auch für den Arsch. Also ab sofort keine Appel. Also die Tour de France, du hast mir, ich plaudere jetzt Privates, du hast mir eben gezeigt, hier noch Tour de France-Heft ist angekommen. Jedes Appel-Finish, was da drin ist, soll die sofort morgen umbauen, keine Ahnung, Sand ins Gesicht bestreuen.
Naja, zumal es ja jetzt auf dieser Etappe dann auch nicht der erste Sturz gewesen ist. Also da gab es vorher noch eine ganze Reihe von anderen Stürzen und zwischendrin habe ich mich da, also war ich echt schockiert, wo die da lang gefahren sind. Ich weiß nicht, ob du hier in München den Isar-Radweg kennst.
Die sind wir auch zusammengefahren.
Ja, im Prinzip so, aber gibt da noch so ein ganz spezielles Stück, an das ich denke, genauso sah das halt auch aus. Die sind da halt einfach zwischendurch durch so eine Parkanlage gefahren, die nicht breiter war als dieser Radweg.
Ja, das habe ich zum Glück nicht gesehen, das will ich mich vielleicht nur mehr aufregen. Aber das war nicht nur Pech. Ich sag nicht, dass das Fahren. Doch, das war Fahren.
Nee, Pech mit Sicherheit nicht, aber viele verschiedene Faktoren, die halt zusammengekommen sind.
Ja, aber von denen man auch manche einfach abstellen könnte.
Da hätte man ganz viele von vermeiden können. Also zum einen hätte auch Dylan Groenewegen nicht sich so verhalten sollen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, bringt es jetzt nichts, dann irgendwie auf den drauf zu hauen, weil der ja ist wahrscheinlich noch mehr mit den Nerven am Ende als alle anderen Beteiligten in der Geschichte, weil der macht sich jetzt natürlich auch ganz große Vorwürfe, dass er sich da so verhalten hat.
Klar. Also das bringt jetzt auch nicht, das war auch einer von, ne, das war jetzt der dritte von den dreien, die ich eben meinte. Ja, der hat sich unsportlich verhalten in dem Moment. Ich habe noch beim ersten Video, was so von seitlich vorne kam, diese Standardkameraeinstellung, dachte ich noch, ich bin vielleicht auch zu wenig talentiert, solche schnellen Vorgänge. Ich konnte es gar nicht sehen, so schnell war das, weil die fahren ja mit 85, ne? Kannst du nicht sehen. Super für den Zuschauer. Und dann kam von oben nochmal die Perspektive, die du mir, wo du meintest, ja, guck mal von oben, und da war das schon eindeutig, aber also das war definitiv ein gegen die Spielregeln. Er hatte, ne, nicht, er ist nicht das erste Mal wohl auch, weil ich gelesen habe, dass er gegen die Spielregeln verstößt. Es gibt aber auch genug andere, die auch schon oft gegen die Spielregeln verstoßen haben, bestraft wurden, und dann ist es auch gut. Aber wie du schon sagst, ne, der wird sich sein Leben lang noch Vorwürfe machen.
Und ja, und auf der anderen Seite gibt's dann, also fand ich dann diese Reaktion von Patrick Lefebvre und so, dafür gehört er ins Gefängnis und sonst irgendwas, auch total übertrieben.
Ja. Ja, natürlich. Also Patrick Lefebvre. Ja, natürlich ist es übertrieben, ihn in den Knast zu schicken, ne? Aber andererseits, also das ist ja jetzt keine fahrlässige Tür, kein Jurist, aber ich glaube, weiß gar nicht, Jurist, ich guck hier Richtung Allgäu, bei so einem Rennen kannst du auch, also wenn das jetzt so ein deutsches, ich stelle mir als Laie vor, wenn ich da jemanden so in die Wand fahre und der stirbt, ist das eine fahrlässige Tötung wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob
das... Naja, es kommt halt drauf an welchem Punkt das Sportrecht ins Strafrecht umschlägt.
Ja, genau. Das wäre eine interessante Frage. Ich weiß nicht. Also klar, ja, aber auch jetzt die Forderungen, was, also da muss, es wurde ja schon gesagt hier, ich weiß nicht, ob auch Lefebvre in dieses Horn gestoßen hat, sinngemäß nach dem Motto, da muss mehr passieren, da muss mehr bestraft werden als eine Disqualifikation. Ja, was wollen die machen, sein Rad verstecken oder was, also das muss ja auch, wie du schon sagst, ne, ich glaube, der wird schon genug selbst hoffen, oder ich würde mir wünschen, er macht sich selber genug Vorwürfe, weil der kann sich auch nichts, also ich glaube nicht, dass er noch viele Freunde im Peloton hat nach der Geschichte. Ne, also das,
Nee, mit Sicherheit nicht. Und zumal er sich auch noch ziemlich übel dabei verletzt hat.
Ja, ne, also das, okay, da sage ich dann, ja, da, wie man sich bettet, so liegt man. Aber nichtsdestotrotz, ne, das, Freunde hat er sich damit nicht gemacht. Und ja, seine Verletzung, ne, also er hat es ein bisschen herausgefordert, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Ach ja, unschöne Geschichte.
Und da kann man noch von Glück sagen, bei dieser Zielankunft im Prinzip, dass so ein paar Sprinter halt sich da total verkalkuliert haben, also Mark Cavendish und Pascal Ackermann beispielsweise, und dann ja schon 200 Meter vom Ziel einfach rausgenommen haben und somit in Anführungs- und Schlusszeichen relativ wenig Leute dann in den Sprint
waren. Ja, ich sehe es auch gerade, weil ich hatte jetzt gar nicht geguckt, ob es irgendwo mal ein Statement von Groenewegen dafür gibt. Aber er hat sich auch doch geäußert. Ich hatte das gar nicht mitzukommen.
Ja, klar, da hat sich heute geäußert.
Ich finde es schrecklich, was passiert ist. Ich kann es nicht beschreiben, wie schlecht ich mich für Fabian und für alle anderen, die Stützen und getroffen wurden, fühle. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich, in diesem Moment an Fabians Gesundheit, das Allerwichtigste, ich denke konstant an ihn. Ja, damit macht er jetzt auch nichts gut. Ne, aber es hat ja auch schon andere Fahrer gegeben, die nach einem ähnlichen, zum Glück nicht ganz so folgereichen Unfall, aber dann erstmal auch gesagt haben, ja, hat er auch schon gemacht, und wie soll man sagen, Einsicht ist da ja schon mal vorhanden.
Ja, der erste Weg zur Besserung.
Ja. Und vor allen Dingen soll das an die hier, hoffentlich soll auch mal noch mehr Einsicht gezeigt werden bei den Veranstaltern, die mal eine vernünftige Streckenführung da machen sollen. Das geht wirklich, also sowas geht einfach nicht. Aber
klar, auf der anderen Seite kann ich, also so doof das klingt, kann man die UCI da auch ein bisschen verstehen, oder ja, es passt so in das Bild der UCI. Sie wollen natürlich auch keine Verantwortung für die jeweilige Veranstaltung übernehmen, weil sie dann ja dafür haftbar gemacht werden könnten, verstecken sich dann immer so ein bisschen dahinter, dass dann der Veranstalter haftbar ist. Sobald die UCI da halt irgendwelche Auflagen aufbaut, wären sie dann halt mit in der Haftung und dann die Gelackmeierten. So ist es der Veranstalter und sie sind fein raus.
Ja, ja, natürlich. Also die UCI ist fein raus. Die setzen sich da ins Nest, wenn, ne, sind da schon da vor Ort, lassen sich gut gehen. Aber nichtsdestotrotz, dann musst du als Veranstalter, also ich würde vielleicht auch als Fahrer mir überlegen, ich weiß nicht, wie viel Macht die Fahrer an der Stelle haben. Ne, ich habe auch irgendwo gelesen, ja, heute kein Fahrerprotest. Frage mich auch, ja, hätten sie am Anfang mal einfach mal eine Minute stehen bleiben können beim Start und den Veranstalter den Mittelfinger zeigen oder sonst irgendwas, ne? Oder sagen, so nicht. Oder ein Fahrersprecher, wer ist eigentlich im Moment Fahrersprecher?
Tja, diese CPA, diese Fahrervereinigung, ist im Prinzip ein zahnloser Tiger, also die Muster ohne Wert.
Ja, aber so ein, ne, ich bin wirklich nicht uneingeschränkter Fan von ihm und von seiner lautsprechenden Art und Weise. Aber da wünsche ich mir doch nochmal so einen Jens Vogt daher oder einen Cancellara, die dann an so einer Stelle vielleicht gesagt hätten, ey, nicht mehr, so nicht, wenn, ne, ich weiß jetzt nicht das Terrain der weiteren Rundfahrt, ich hoffe nicht, dass da noch was Ähnliches eingeplant ist, aber die auch im kommenden Jahr dann gesagt hätten, wenn die gleiche an Zielankunft jetzt wieder gefahren wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber die dann sagen, nee, also heute machen wir alle mal hier schön entspannt, ruhigen Tag und fahren gemeinsam ins Ziel. Ne, also da, das macht mich ein bisschen betrübt, dass die Fahrer da auch untereinander so wenig Solidarität miteinander zeigen können. Vielleicht ist das jetzt auch mal wieder ein sehr, sehr trauriger Anlass, um sowas aufflammen zu lassen. Naja, also wie schon gesagt, heute ohne großen Protest ging es dann mit der zweiten Etappe weiter. War auch wieder eine Sprintankunft, hey, yay, aber diesmal nicht bergab. Und da kann man eigentlich nur erfreulicherweise sagen, Pascal Ackermann, zweiter Platz vom Team Bora, hat sich nur schlagen müssen dem Weltmeister oder dem Fahrer im Weltmeistertrikot Mats Pedersen von Trek Segafredo, der einfach mal besser war.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Bora so ein bisschen vergeigt hat in dem Sprint. Also die haben einfach den Leader zu spät rausgebracht und Trek Segafredo war dann schon vorne raus. Und Pascal Ackermann so ein bisschen eingebaut, wäre das nicht gewesen, hätte freie Bahn gehabt, hätte er den Sprint auch gewonnen, aber war so ein bisschen überrascht, dass dann Mats Pedersen dann doch so einen Massensprint auch gewinnen kann.
Ja.
Also, war jetzt auch, glaube ich, der erste Sieg für ihn, also hat diesen Fluch des Weltmeistertrikots gebrochen.
Also davon jetzt schon zu sprechen, ist, finde ich, ein bisschen früh. Aber also, dass er komplett einen Weltmeister gar kein Rennen gewonnen hat bisher, oder?
Ja, ich glaube, er hat in dem Trikot jetzt noch in dieser Saison kein Rennen gewonnen.
Ja, so viel ist er ja noch nicht gefahren. Also insofern.
Immerhin Paris-Nizza, Tour Down Under, Cadel Evans Great Ocean Race, Kölner Brüssel Köln, Newsblatt, Burgos.
Ja,
das sind ja schon ein paar Rennen.
Ja, aber ne, das sind jetzt keine Rennen, wo ich, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, wird Mats Pedersen da eine große Rolle spielen, wo ich gesagt hätte, von den 10 Rennen wird er 5 gewinnen. Ja, aber nee, also es freut mich jetzt für ihn. Ne? Also er hat bei der Weltmeisterschaft zumindest einiges an Sympathien ja gewonnen und ich fand seine Fahrweise auch sympathisch und. Also sprich nur gegen, und gegen, wie gesagt, gegen ihn an dem Tag verlieren, das konnte man durchaus. Ja, alles gut sozusagen. Bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht in Polen. Ob das, und vor allen Dingen, eigentlich ist das Rennen mir jetzt auch völlig egal. Also hoffen wir einfach mal.
Es kommen 2 Bergetappen und eine Sprintetappe noch.
Ja, aber das Wichtigste wird
in
ja,
Krakau.
Oder was über allem stehen wird sein, wie wird die Geschichte ausgehen. Also ich glaube, Lebensgefahr, ich weiß nicht mehr, hat man heute unterschiedliche Sachen gelesen, ob Lebensgefahr noch besteht.
Stabil, aber sie haben das jetzt nochmal einen Tag herausgezögert, den aus dem Koma zu holen.
Ja, also ja, also ich glaube, das wird über allem stehen erstmal und über vielem, glaube ich, auch noch in dieser Saison diese Geschichte schlimm. Mal, gehen wir zu was Schönerem über. Fahren wir nach Frankreich gedanklich und wo ist schön in Frankreich? Oh, Provence, schön. Oh, wie heißt der Riese? Mont Ventoux. Die Mont Ventoux Challenge. Ein Rennen, was mir bis dato so gar nicht untergekommen wäre.
Ja, es ist jetzt auch erst die dritte Austragung gewesen, dieses Rennens. Das gibt's auch erst, die zweite sogar erst, seit letztem Jahr. Neu aufgelegt, finde ich, aber eine ganz gute Sache. Früher gab es ja mal diesen Alpenklassiker beispielsweise. Es gibt ja selten so ein Tagesrennen wirklich nur für Bergfahrer. Und es erfreut sich auch großer Beliebtheit. Sieht man auch schon an dem Starterfeld, wer da so alles dabei war. So Nairo Quintana, Miguel Angel Lopez, Fabio Aru beispielsweise. Und ich habe mir das sehr gerne heute Nachmittag angeschaut, weil optimale Bedingungen, Hubschrauber konnte fliegen und gutes Fahrerfeld. Und ja, ich fand das Rennen auch sehr spannend. Also Astana hat es kontrolliert und am Ende auch durch Blasov gewonnen. Und da sind wir wieder bei jenem besagten Alexander Blasov von der Okzitanien-Rundfahrt, der bei Astana in diesem Jahr den Durchbruch schafft. 24 Jahre alt und hat jetzt seinen größten Sieg da geholt und ist mit Sicherheit auch einer, beim, der im weiteren Saisonverlauf jetzt noch für Furore sorgen kann.
Vielleicht mal für die, also ich glaube, dass viele unserer Hörer ja auch selber Hobbyfahrer sind und zum Streckenverlauf, ich versuche das mal zu beschreiben, also Start ist nördlich vom Ventoux. Man fährt dann quasi so im Uhrzeigersinn einmal um den Ventoux rum, fährt dann ja fast die klassische Auffahrt von, ich kann es nicht aussprechen, Bédouin, fährt man hoch, dann an diesem Chalet fährt
Chalet
man,
Renard.
Genau, fährt man wieder runter auf der anderen Seite, fährt die gleiche Passage noch einmal, ein zweites Mal durch, um dann bei dem Chalet nicht nach rechts, sondern nach links abzubiegen und zum Ventoux in die Bergankunft zu fahren.
Ja, genau, das kommt ungefähr hin.
Ja. Also ich weiß nicht, ob ich am Chalet abgebogen wäre damals und nochmal runtergefahren wäre, ob ich dann nochmal Lust gehabt hätte, ganz hoch zu fahren, um zu gestehen.
Nee, wir wären dann irgendwo im Biergarten gesessen.
Ja, ich hätte, ja, ganz bestimmt, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, dass ich sehr, sehr, also dass ich damals hochgefahren bin und dann auch wieder runtergefahren bin. Wir haben ganz in der Nähe gewohnt. Als ich dann in meinem persönlichen eigenen kleinen Biergarten saß danach, war ich sehr, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh.
Zumal es da jetzt auch um die Jahreszeit auch nicht gerade kühl ist.
Nee. Ja, Hitze macht mir ja nicht so viel aus, aber ich weiß nicht, wie windig es da jetzt ist. Ich hatte damals einen Tag, wo es kaum gewindet hat, was ja auch eher selten ist.
Das ist ja gerade oben auf den letzten Kilometer nach dem Chalet Renard, wenn man dann aus dem Wald rauskommt, ja. Der Fall oft.
Ja, da hatte ich echt Glück. Naja, also ein Tagesrennen für bergfeste Fahrer, um es mal so einfach zu beschreiben. Und die Protagonisten der ganzen Veranstaltung hast du schon erwähnt. Und allerdings von denen, die du jetzt erwähnt hast bisher, da waren jetzt nicht so, also gucken wir mal, wen hat man eben besonders erwähnt? Quintana zum Beispiel, finde ich nicht so weit vorne.
Ja, Quintana muss man dazu sagen, hat da in der letzten Sendung auch gehabt, diesen Unfall. Und
oh, Quintana hat den Unfall.
Hat man in dem Rennen heute ganz eindeutig gesehen, dass Quintana durch diese Verletzung, die ihn zwei Wochen vom Training ferngehalten hat, da noch handicapiert ist und musste dann irgendwann bei Richie Porte abreißen lassen. Auch Miguel Angel Lopez sicherlich noch nicht in der Form, in der er sein will. Und was mich aber erfreut hat, Fabio Aru jetzt auch mit aufsteigender Tendenz, fünfter Platz. Und Richie Porte vielleicht auch wieder so ein kleiner Geheimtipp für die Tour, Platz 2.
Ach, hör mir auf mit Richie Porte. Ich würde mich ja so für ihn freuen. Aber der Glaube allein wird langsam immer geringer. Bin wie der typische Kathole. Mit der Zeit wird der Glaube geringer. Und man will es nicht mehr. Ich würde mich so freuen. Ja. Aber er scheint zumindest auch von der verkürzten Saison mit seinen 35 Jahren vielleicht zu profitieren. Ist dafür aber schon relativ viel gefahren. Ne? Also hat 22 Renntage. Das haben, glaube ich, noch nicht viele in diesem Jahr.
Na klar, Richie Porte, traditionell Tour Down Under, ist ja sein Lieblingsrennen, Willunga Hill. Und dadurch hat er alleine dann schon, wie viel sind es, glaube ich, 6 oder 7 Renntage gesammelt.
Ja, aber dann noch Paris-Nizza noch mitgenommen. Ne? Also diese 7 Tage, dann jetzt die Route Occitanien. Ne? Das ich, ja. Schön, also die Hoffnung stirbt zuletzt, Richie, aber du musst mir jetzt auch mal irgendwas zurückgeben von das, was ich dir jahrelang die Daumen gedrückt habe. Wie ist das dann denn gelaufen? Also es sieht jetzt für mich auch, also du hattest eben, glaube ich, hatten wir bei den Strade Bianche den Unterschied, diesmal zwischen Platz 1 und Platz 10, 2 Minuten 32, da scheint es auch ziemlich die Leute zerpflückt zu haben.
Es war aber relativ lange, also noch bis zum Chalet Renard ungefähr, also bis halt oben der kahle Teil des Bergs kam, relativ weit zusammen. Zwei Franzosen, Latour und Guillaume Martin, waren rausgefahren und dann hat halt Vlasov irgendwann von den Favoriten attackiert. Da konnte nur Richie Porte einigermaßen mithalten und Vlasov ist den auch irgendwann losgeworden, ist nach vorne gefahren zu den beiden Franzosen, konnte die abhängen und ja, bis zum Ziel war es dann im Prinzip so ein Kampf zwischen Richie Porte und Vlasov, der den Porte aber immer auf Distanz halten konnte.
Mhm. Wo hast du das gesehen? Also welchem Sender oder
was? Ich lief bei Eurosport.
Ah, okay. Das heißt, ich könnte mir wahrscheinlich auch noch eine Zusammenfassung in den letzten Kilometer.
Du kannst das ganze Rennen dann, glaube ich, nochmal angucken.
Ja, das wäre dann die Zeit. Ich muss ja irgendwann auch nochmal. Also ich versuche ja, meinen Schlaf auf ein Minimum zu reduzieren. So, so 6,5 Stunden reichen mir am meisten schon, aber das brauche ich dann doch noch. Das kriegen wir hin. Ja, also ist aber was, die Frage zielt auch darauf hinaus, dann kann ich es mir wahrscheinlich im Eurosport-Player noch angucken. Weil das ist so eine Veranstaltung, das ist ein Rennen, was ich mir gerne nochmal zumindest in Teilen anschauen würde, weil ich finde den
Ja, Moventour ist ja auch immer spektakulär.
Ja, also das ist für mich, wie ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe oder woanders, der Ventoux ist für mich das Wembley des Radsports. Also was für ein Fußballer, glaube ich, Wembley sein muss, wenn es überhaupt ein Vergleich sein kann, der fair ist, das kann eigentlich nur der Ventoux sein. Also das finde ich wirklich, finde ich auf so vielen Ebenen finde ich das. Also bist du denn auch schon gefahren? Also mal hochgefahren? Mm-mm. Ich finde, es gibt halt so Situationen oder es gibt halt so Momente oder so Strecken, wo du langfährst und du das Gefühl, die ganze Zeit das Gefühl hast, dass du auf historischem Boden stehst. Das wird wahrscheinlich für irgendjemanden, der auf Geschichte steht, läufst du durch den Vatikan oder wenn du den Ventoux fährst. Zumindest ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hier ist Geschichte geschrieben worden, hier wird in Zukunft noch Geschichte geschrieben werden. Und das ist so. Ich habe die Tage, ich weiß gar nicht, ob er unseren Race hört, noch den Thorsten Frank, der das Three Peaks Rennen gefahren ist von Wien nach Nizza. So ein Langstrecken-Ding, was jetzt für dich und mich unvorstellbar ist. Aber Leute wie er können das und machen das auch ganz gut. Und da war auch ein Kontrollpunkt oben auf dem Ventoux, wo er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch abends oder nachts hochgefahren ist, was ich nochmal eine extremere Erfahrung wahrscheinlich empfinde, vor allen Dingen runter. Da muss ich mir auch immer denken, das muss einfach eine sehr, sehr unvorstellbare Erfahrung sein, da im Dunkeln dann auch nochmal hoch. Mein Traum wäre ja immer irgendwann so zum Sonnenaufgang oben ankommen, wenn man das müsste man ja eigentlich einigermaßen timen können. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nochmal was ganz was Feines.
Oder man hat einen Helikopter.
Ja, aber Helikopter kann ja jeder. Also willst du mit dem Helikopter dann hochfliegen zum Sonnenaufgang?
Wenn man nur den Sonnenaufgang erleben will, das ist natürlich ein schöner Bonus mit der Radfahrt, aber das ist schwierig zu timen, denke ich.
Das glaube ich gar nicht so schwierig, oder? Also ich würde es wahrscheinlich so machen, ich würde Sonnenaufgangszeiten kannst du halt von jedem beliebigen Punkt der Erde irgendwie finden, ne? Und dann nimmst du von unten von Benodingsbums, dem Ort, und dann rechnest du mal eine halbe Stunde, weil von da oben ist das wahrscheinlich durch die Perspektive nochmal verschoben. Aber wahrscheinlich gibt es auch irgendwo im Internet gibt es da bestimmt die Sonnenaufgangszeiten vom Mont Ventoux oben.
Und Chris Froome würde dann wahrscheinlich genau seine Wattzahl berechnen und wie viele Minuten er denn da hoch brauchen würde.
Genau, und ich würde mir Gedanken machen, wie ich ein kaltes Bier da oben haben kann. Also, ne, weil Zeit kann man ja auch ungefähr hochkalkulieren, wenn nicht irgendwas Besonderes passiert. Wahrscheinlich hätte ich irgendwo im Wald, im letzten Wald, hätte ich noch einen Platten und keinen Ersatzreifen oder so, würde dann wirklich Froome-esque da hochlaufen und würde es dann verdaddeln. Aber,
genau, du joggst du.
Aber, nee, also das wäre auch nochmal eine schöne Sache, glaube ich. Das möchte man auch nochmal machen. Überhaupt mal diese drei von drei Seiten, es gibt doch diesen Club, der von drei Seiten hochfährt an einem Tag. Ne, wenn du da morgens früh, sehr früh anfängst, ich meine, dafür werde ich im Moment definitiv nicht sportlich in der Lage, aber ist auch nochmal so ein Fernziel, was man mal machen kann. Ja, aber alleine was heute schon in dieser Sendung auf die Liste an Sachen, die man gerne vielleicht nochmal machen möchte, gekommen ist, mein lieber Herr Gesangsverein. So, das war unser Programmpunkt Nummer 8, Mont Ventoux Challenge, ging dieses Jahr an das Team von Astana. Im nächsten Jahr geht's dann heiter weiter. Und jetzt geht's zu den Punkt Sonstiges. Alles, was sonst, was nicht Renncharakter hatte, was sich aber auf Rennen bezieht oder sonst etwas zu tun hat mit dem Radsport, werden wir jetzt mal kurz hier noch streifen. Bevor ich es hier reinschreibe. So. Mailand Sanremo mit verändertem Parcours. Was? Meine ganze Vorbereitung im Eimer. Warum? Weshalb?
Ja, bedingt dadurch, dass an der ligurischen Küste jetzt natürlich Hauptsaison ist, also wo dieses Finale von Mailand-Sanremo traditionell lang führt, über die ganzen Carpi, über diese kleinen Anstiege, ist natürlich jetzt Touristen-Hauptsaison, besonders viel Verkehr, und da haben sich viele Bürgermeister von verschiedenen Gemeinden geweigert, das Rennen da durchführen zu lassen, weil sie sagen, wir können es nicht gewährleisten, dass da die Sicherheit gegeben ist, und somit musste man jetzt einen anderen Parcours finden, quasi, um nach Sanremo zu gelangen. Unter anderem wurde halt der Tokino Pass auch gestrichen. Insgesamt hat der Parcours mehr Höhenmeter. Also das Finale bleibt gleich natürlich mit Cipressa und dem Poggio, aber Capo Mele und alles, was davor ist, ist halt komplett umstrukturiert. Und inoffizielle neue Strecke. Also heute gab es noch das letzte Verhandlungsgespräch seitens der Organisation mit irgendeinem Bürgermeister aus der Region Alessandria. Und inoffizieller Parcours besagt jetzt auch, dass das Rennen 306 Kilometer lang ist.
Also sagen wir mal so, die ersten 280 Kilometer drin, das sieht doch eh keine Sau.
Nee, aber es macht auf jeden Fall, das Rennen vergibt dem Rennen eine andere Charakteristik nochmal. Es begünstigt, denke ich, da es jetzt ein bisschen schwieriger ist und durch die Hitze nochmal ein Faktor dazukommt, die Fahrer, die nicht der Kategorie Sprinter angehören.
Ja,
also Philipp Gilbert wird sich mit Sicherheit mehr über den Parcours freuen als über den davor.
Ja, das stimmt. Die Meinung teile ich. Wobei, ich beziehe mich jetzt auf den Parcours, den ich jetzt hier sehe von Flamme Rouge, dem Twitter-Account, genau, den ich ja groß gemacht habe. Da bin ich bei dir. Aber am Ende des Tages, 306 Kilometer, ich meine, da kann so viel passieren. Und wie du schon sagst, ein Gilbert wird sich mehr wahrscheinlich darüber freuen als andere. Aber wenn am Samstag, ist es am Samstag oder am Sonntag?
Ist schon in zwei Tagen das Rennen.
Samstag. Ja, dann werde ich wahrscheinlich, weiß ein, also mein Zug fährt am Samstag um 17 Uhr und ich fahre nach Paris. Also ganz wichtig noch, ganz schlimm, ganz dringend, bevor ich es vergesse, wenn irgendein Hörer Tipps in Bezug auf Fahrrad, irgendwie das Geschäft, den Laden, den Store oder sonst etwas, musst du dir anschauen. Ich habe nicht sehr, sehr, sehr viel Zeit, weil meine Familie, und die dürfen es doch gar nicht hören. Also wenn ihr in Paris noch irgendeinen Tipp habt, geh dahin, das musst du schauen oder sowas, dann gerne direkt schnellstmöglich, am besten an den Twitter-Account @ChristianKöln dich melden, dann krieg ich es auch noch mit. So, zurückgesprungen. Ja, Samstag 17 Uhr sitze ich im Zug, das hoffe ich mal, dass der Thales irgendwie noch WLAN hat. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber wer ist dein Favorit? Hast du gewettet? Soll ich die Frage zurückziehen, weil du deine Wettgewinne mittlerweile direkt auf die Kaimaninseln bringst?
Nee, also wie gesagt, ich sehe jetzt keinen klassischen Sprinter mehr da vorne. Also mein Hauptfavorit ist natürlich jetzt Wout van Aert, nachdem er jetzt bei Mailand-Turin da auch nochmal ganz vorne reingefahren ist. Also der kann sowohl sehr gut sprinten, als auch hat man jetzt bei Strade Bianche gesehen, kommt da auch sehr gut über hinweg. Aber wie gesagt, derjenige, der auf den alle gucken, ist Philipp Gilbert, weil der unbedingt dieses fünfte Monument haben will.
Van Aert, Gilbert. Was ist denn eigentlich mit Sagan?
Peter Sagan, ja, der hat auch gut.
Ja, Peter ist der mit Vornamen. Also nicht sein Bruder, den meine ich nicht.
Ja, nee, der war jetzt auch bei Mailand-Turin, was wir gar nicht besprochen hatten.
Oh ja, stimmt.
War auch ganz, ganz vorne dabei und hat auch gezeigt, dass er jetzt schon gut in Form ist, vor allem was das Sprinten angeht. Aber Mailand-Sanremo ist halt immer so ein Wabonk-Spiel. Also kommt drauf an, wie das Finale gefahren wird, wie hinten die Konstellationen nach dem Poggio noch sind oder wie am Poggio gefahren wird. Und 50-50 Chance, würde ich sagen, in diesem Jahr, dass ein Sprinter gewinnt oder dass einer gewinnt, der sich absetzen kann.
Ich habe mir mal die Wettquoten hier aufgerufen, was ich eine interessante Quote finde. Es gibt einmal Gewinnvorsprung. Eine Sekunde oder weniger steht die Quote 1,3. Also ne, setzt 10 Euro, kriegst 13 zurück. Zwei Sekunden oder mehr, also da wird dann quasi von der Ausreißerankunft ausgegangen. 3,2, das ist fast schon eine lohnende Wette, überlege ich mir gerade.
Ja, wie gesagt, also ich sehe die Chancen relativ eben.
Ja,
wäre natürlich geil, wenn es nochmal einer so eine Nummer abziehen könnte wie Nibali vor 2 Jahren.
Ja, Nibali dieses Jahr, zumindest sagen die Quoten, eher so im sehr erweiterten Favoritenkreis. Aber so auf einem Niveau mit Kwiatkowski, Trentin, Gaviria vielleicht noch im Entferntesten. Interessant. Also ich bin gespannt. Also ich glaube auch an Van Aert. Wenn du jetzt mich zwingen würdest, einen Namen zu nennen, würde ich auch Van Aert sagen. Gilbert, Alaphilippe wären noch so Namen, die mir einfallen würde. Ich glaube, wer hier auch noch aufgeführt wird, Caleb Ewan. Ich glaube, für diesen wirklich dann doch Für ihn wird es ein bisschen zu schwer, vermute ich. Mathieu van der Poel, weiß ich auch nicht so genau, ob das nicht zu lang schon für ihn ist. Andererseits mit der Unbekümmertheit.
Wisst ihr, das Schöne an Mailand Sanremo, dass da gefühlt 30 Fahrer gewinnen können.
Ja, ja. Und noch der 31., den wir gar nicht am Schirm haben.
Am Ende macht es einer auf, mit dem wir gar nicht rechnen.
Ja. Ja, also, wen wir vorne sehen, beziehungsweise wen wir glauben, wer da eine Chance hat, habt ihr jetzt gehört. Wer möchte, kann gerne nochmal kommentieren und uns sagen, was ihr so für möglich haltet, was da passieren könnte. Das ist jetzt am kommenden Samstag. Noch in viel deutlich fernerer Zukunft wird das Grand Depart in Kopenhagen sein, was eigentlich im 2021 sein sollte und das jetzt verschoben wurde auf das Jahr 2022.
Ja, das Problem ist halt, dass das im nächsten Jahr dann mit der Fußball-Europameisterschaft kollidieren würde und für Kopenhagen das somit nicht durchführbar ist. Und jetzt hat man von der Tourseite aus gesagt, wir verlegen das Ganze um ein Jahr. Sinnvoll für beide Seiten auch. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so wie ich es gelesen habe, ist als Ersatzstartort auch die Vendée im Gespräch.
Mhm. Also Bretagne. Bretagne, genau. Ja, ich glaube, im kommenden Jahr würde die Tour sich auch gut damit tun. Ich finde, das kommende Jahr wird für die Tour ein sehr, sehr interessantes Jahr. Jetzt mal abgesehen davon, wir wissen natürlich nicht, wie sich diverse Dinge in unser aller Leben entwickeln werden. Aber im kommenden Jahr ist Olympia. Im kommenden Jahr ist ja diese Weltmeister, Europa, irgend so ein großes Fußballturnier.
Europameisterschaft.
Das heißt, es sind zwei riesengroße Sportveranstaltungen, auf die der Fokus sehr, sehr, sehr groß gelegt wird. Die Tour wird, glaube ich, nächstes Jahr so unbeachtet ist das Wort, sein wie selten zuvor. Und das finde ich hoffe, dass die Tour klug genug ist, oder das werden sie sein, klug genug, das zu erkennen. Und diese ganzen Experimente, die wir in den ganzen Jahren in der Vergangenheit schon mal hatten, vor allen Dingen nicht dieses Jahr zu machen, sondern im kommenden Jahr. Weil das könnte, glaube ich, ein auch interessantes Jahr dann werden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das Jahr 22 dann, also wo es kein großes sportliches, oder gibt es dann wieder eine Fußball-WM, weil die eigentlich nur
um die ist dann ja im Winter. Also die ist dann um Weihnachten rum.
Was?
Ja, weil die in Katar ist.
Oh mein Gott. Ist die dann im Winter, aber die ist dann im Winter 22 auf 23?
Ja, genau.
Ah, okay. Alles ein Murks. Aber das bedeutet ja, dass im Jahr 22 dann wirklich kein großes sportliches Ereignis jetzt, was mir geläufig wäre, stattfinden wird. Ich glaube, dass die da ein Feuerwerk abfackeln werden. Da wird dann halt so Ventoux, Alpe d'Huez und weiß der Geier, vielleicht können sie noch irgendeinen Geburtstag oder irgendein Jubiläum sich ausdenken, was es dann zu feiern gibt oder so etwas.
Naja, das würde ja auch passen jetzt mit Nordfrankreich dann wieder dem Start, also in der Bretagne, wenn es dann dieses Jahr in Südfrankreich in Nizza ist.
Ja. Ja, nee, ich denke ja schon an das Jahr danach, ne? Also dass man 2021 vielleicht mal versucht, viele Sachen auszuprobieren, vielleicht auch mal Pässe zu fahren, die noch nicht so oft gefahren wurden, oder und dann 2022 dann richtig auf die Pauke haut. Das wäre so meine Prognose. Hoffentlich werden wir so alt, dass wir das noch erleben. Ja, aber Kopenhagen finde ich eine clever, gute Entscheidung, dass man dann gesagt hat, nee, also gehört ja auch einen gewissen Mut dazu, ne, zu sagen, wenn du schon mal ausgewählt wurdest dafür, das dann auch wieder rückzuabwickeln, sozusagen. Ne? Star Classics 2022 fallen jetzt doch aus, nachdem sie zuerst dann verschoben waren, glaube ich.
Ja, da hatten wir noch Hoffnung, dass es, da gab es auch die Meldung vorher, dass die Veranstalter relativ sicher waren, dass es stattfinden kann. Auch bedeutend natürlich für viele Jedermänner, die da mitfahren wollten, aber ist leider auch nicht durchführbar in diesem Jahr. Damit fällt das letzte große deutsche Radrennen auch aus.
Ja, ist so. Also, ne, kann man nichts machen. Wird halt so sein und damit.
Zumal es auch schwierig gewesen wäre, für die Veranstaltung einen ordentlichen Platz im Kalender zu finden. Also es wäre halt mit vielen Rennen kollidiert und wäre die Frage, ob da überhaupt ein ordentliches Starterfeld zusammengekommen wäre.
Ja, eben. Also ne, da muss man sich auch mal seiner eigenen Position irgendwie am Tisch der großen Bewusstsein. Und dann finde ich es auch vernünftig, dass man eher sagt, so, nee, lass mal lieber sein. Und mal im nächsten Jahr, hoffentlich, ne, kann man im nächsten Jahr dann wieder anknüpfen, wo es mal in der Vergangenheit war. Aber richtige Entscheidung, wie ich finde. Dann ist auch der Kalender für 21 rausgekommen. Und ja, das Entscheidende ist halt auch der Tatsache geschuldet, dass nächstes Jahr viele große Sportereignisse sind, hat man dann einfach mal gesagt, okay, Vuelta eine Woche nach vorne, Tour eine Woche nach vorne. Ich wundere mich ein bisschen, ich dachte, dass vielleicht der Giro auch noch verlegt wird, weil so hat man ja schon relativ kurzen Abstand zwischen Giro und...
Genau, so wäre es eigentlich im Prinzip gewesen wie in diesem Jahr, also im alten Kalender 2020.
In anderen, in dem Parallelleben, was wir geführt hätten.
Im alten Kalender 2020, wo auch der Giro sehr nah an der Tour gewesen wäre, und das hat man im Prinzip im nächsten Jahr wieder. Also der Giro endet dann 30. Mai 2021, Tourstart am 26. Juni 2021, also es sind keine 30 Tage dazwischen.
Hm. Ja, gut 3,5 Wochen zwischen Sonntag und Sonntag, ja, also 4 Wochen. Um genau zu sein. Und ja, also für die Leute, die das Double in Angriff nehmen, wird es nicht einfacher. Aber Mai, das ist halt so, wenn du nicht der Große am Tisch der Sportveranstaltungen bist und am lautesten die Klappe aufmachen will, dann musst du halt gucken, wo du dein Nischchen findest. Und wenn das dazugehört, dann ist das so. Die Vuelta wird dann sein, die da dann auch verschoben wurde, vom 14. August startend. Das heißt, da auch wieder 4 Wochen ungefähr zwischen Tour de France und Vuelta. Ja, das heißt, wir haben immer 3 Wochen Rundfahrt, 1 Monat Pause, 3 Wochen Rundfahrt, 1 Monat Pause. Vielleicht an dieser Stelle schon mal erwähnt, die Tourberichterstattung wird dieses Jahr auch bei uns hier, haben wir gerade eben im Vorgespräch drüber gesprochen, ein bisschen schwierig, weil im Grunde genommen bin ich die Tour im Urlaub. Ich habe natürlich vorher, die Familie hat gefragt, wann fahren wir in Urlaub und so. War gebucht im Januar, Februar irgendwann. Kalender rausgeholt. Nee, zur Tourzeit fahren wir auf gar keinen Fall. Also geht gar nicht. Naja, und dann kam es halt anders. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Nur schon mal als Vorwarnung an euch. Müssen wir vielleicht mal was ausdenken. Ich versuche mal kreativ zu werden, aber das endet meistens ja eh böse. Ja, dann haben wir... Oh, eine Meldung ist gar nicht drin. Ich habe eine Meldung... Ah, doch. Ich dachte, ich hätte jetzt noch was gefunden. Maximilian Schachmann verlängert bei Bora. Jetzt, da ist nämlich eine andere Meldung hinter, deswegen war ich gerade so verwirrt. Nicht wirklich überraschend, ne, kann man sagen. Also gut von denen oder clever von denen, dass sie sich ihn längerfristig sichern wollen.
Gut von denen und auch mit Sicherheit auch clever ausgehandelt von Schachmann zum jetzigen Zeitpunkt, wo sein Marktwert mit Sicherheit auf dem Höhepunkt ist nach dem Sieg bei Paris-Nizza und auch gut, Strade Bianche war jetzt danach, aber auch mit seinen ganzen Ergebnissen, die er jetzt hat, hat er da mit Sicherheit noch den einen oder anderen Euro mehr rausschlagen können.
Ja, also alles richtig gemacht, alles gut gemacht. Berater wird wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Eurochen da in die Tasche gesteckt haben. Völlig so, ist jetzt wieder verpflichtet bis 2024.
Gleich 4 Jahre verlängert, ja.
Ja. Also, um den da rauszukaufen, wird das dann auch eine teure Sache. 4 Jahre weiter bei Team Bora. Boah, gute Sache. Also, freut mich für ihn. Pollitt, das hat mich... Du hattest, glaube ich, irgendwann schon mal angedeutet, ne? Dass er da auch mit...
Ja, in der letzten Sendung, wo wir über Chris Froome bei Israel gesprochen haben, darüber gerätselt, wie es mit Nils Pollitt weitergehen könnte, und hatten sich die Anzeichen schon verdichtet, dass er wahrscheinlich nicht weiter in dem Team fährt, weil die keine große Klassikerfraktion aufbauen wollen. Bora, wo er jetzt hinwechselt, hat natürlich schon eine Klassikerfraktion. Die entscheidende Frage ist, wie ergänzt sich das mit Peter Sagan, beziehungsweise wie geht es mit Peter Sagan überhaupt weiter?
Ja, das ist die entscheidende Frage, ne? Was wird mit ihm passieren? Siehst du ihn im kommenden Jahr da?
Ich kann es nicht zu 100% sagen. Also ich denke schon, dass er zumindest nächstes Jahr noch da fahren wird. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch die Frage, hat Bora irgendwo einen Geldspeicher, von dem keiner was weiß. Also die haben da jetzt mit Schachmann verlängert und dann Pollitt noch dazugeholt, der mit Sicherheit jetzt auch nicht der billigste Fahrer sein wird. Klar haben die den Anspruch, von den Siegen her Nummer 1 in der World Tour zu werden. Da musst du solche Fahrer holen. Aber wie gesagt, das ist eine sehr kostspielige Angelegenheit und Peter Sagan und Nils Pollitt, da bin ich dann gespannt, wie die sich dann bei den Klassikern ergänzen.
Ja, an so Geldgeschichten, das ist mir immer vollkommen egal, ne? Da denke ich ja jetzt gar nicht drüber nach. Aber, oder das finde ich immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir da haben ja einfach keine Ahnung und Einblicke. Denk hat ja auch gesagt, ein Abschied von Sagan steht jetzt überhaupt nicht zur Debatte, denkt keiner drüber nach und so weiter. Bloß, ich glaube, diese Aussage ist nicht das Papier wert, auf das es geschrieben ist. Im Zweifel, wenn da jemand mit der großen Kohle durchs Fenster winkt, dann wäre ein Sagan auch weg. Also weil A, ein Sagan weg wollen würde und B, wenn der Betrag groß genug ist. Ja. Irgendwie glaube ich, dass die Zeit für Sagan vorbei ist. Zumindest definitiv bei Bora. Vielleicht auch insgesamt. Also vielleicht. Warum soll er sich überhaupt noch so anstrengen? Warum soll er sich den Scheiß noch antun? Er hat doch alles gewonnen. Der kann doch eigentlich ab sofort oder guck mal.
Es gibt ja die Spekulation, dass er irgendwann dann anfängt, im Mountainbike da Fuß zu fassen. Das könnte ich mir für ihn vielleicht noch eher vorstellen, als jetzt nochmal ein Wechsel innerhalb des Profi-Radsports. Ja.
Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, die erfolgreichsten Jahre von ihm, wenn man sich jetzt diese UCI-Punktewertung da mal anschaut, war 2013 und nochmal ein Peak 2016. 2017 schlechter, 2018 wieder besser, 2019 wieder schlechter. Also es geht auch immer so treppenwellenförmig. Ne? Man hat immer das Gefühl, ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr, ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr. Dementsprechend hätte er jetzt wieder ein richtig, richtig gutes Jahr. Und er ist 30 Jahre alt, also ist jetzt nicht so das Problem.
Aber du weißt ja auch nicht, was er jetzt noch gewinnt. Und auf der anderen Seite musst du aus Teamsicht ja auch immer sehen, der gewinnt ja auf jeden Fall immer das grüne Trikot und bringt dir x verschiedene Sponsoren mit rein.
Ja, die Sponsoren, klar, ne, sowas wie Specialized, dann einfach als Radausraster ist mit dabei. Ich finde immer, bei Sagan vergisst man einfach, der ist erst 30, also ist erst 30, ne, also weil der einfach so früh schon so viel gewonnen hat, also in so jungen Jahren. Ne, der hat mit 21 schon Tour-Etappen gewonnen.
Was werden wir dann mal irgendwie in 8 Jahren über Evenepoel sagen? Puh, der ist erst 28,
ja, und so lange
quält er uns schon.
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gutes Beispiel, ja. Aber ich weiß nicht, ob er noch den Hunger hat, den man vielleicht auch braucht, wie viel Ablenkung er hat. Ne? Also dieses Jahr bis jetzt 16 Renntage und davon zweimal nicht gefinisht. Ich bin gespannt. Also es ist ein Fahrer, der immer jedes Rennen in irgendeiner Form bereichert, aber ob das jetzt eine Investition in Sagan, eine Investition in die Zukunft ist, das bin ich jetzt nicht ganz sicher.
Mit Sicherheit nicht zu höheren Gehaltsbezügen. Nee.
Und ich weiß noch nicht, ne? Also er ist jetzt 1, 2, 3, 4, er ist jetzt im vierten Jahr da, nächstes Jahr 2021 das fünfte Jahr, vielleicht würde ihm Wechsel auch mal ganz gut tun. Ja, also oft genug, das Fahrer mal auch ein bisschen.
Kann ja sein, also kann ja auch sein, dass Bora sagt, wenn sie jetzt bei der Tour de France in diesem Jahr mit Emanuel Buchmann wirklich nochmal einen Platz nach oben aufs Podium klettern, wir wollen uns nächstes Jahr komplett aufs Gesamtklassement ausrichten, dann ist halt für den Peter Sagan in der Mannschaft auch, oder generell für den Sprinter kein Platz mehr und dann erfordert es halt auch schon die Strategie irgendwo, dass sich das dann beißt, wenn du den im Team hast.
Ja. Wird auf jeden Fall spannend, was da passiert. Also Nils Pollitt, alles Gute. Ich hätte es ja schön gefunden, da die Trainingstiere noch ein bisschen länger bei Israel Cyclings zusammen zu haben. Aber wer weiß, ne? Vielleicht kommt da der eine oder andere noch hinterher. Schauen wir das mal ganz, ganz langsam an. Citroën, eine Automarke, die sich jetzt im Radsport engagiert. Ist Citroën eigentlich staatlich? Also die Automarke, ich weiß es gar nicht.
Nee, ich kenne es eigentlich nur von der Ente, ja.
Die 2CV6.
Ja.
Wenn du möchtest, wenn du das nächste Mal in Köln bist, ne, und sagst, ich möchte mal eine Ente fahren, dann kannst du es machen.
Die war nicht.
Da hat nämlich noch eine in der Garage stehen, die fährt.
Tatsächlich.
Ja, ich kenne aber Citroën und also hätte ich jetzt noch nie, habe ich nicht in Erinnerung irgendwie mit Radsport irgendwie gemacht, aber die werden jetzt Titelsponsor bei AG Silser. Ich dachte immer, alle Autokonzerne stehen so irgendwie am Abgrund und wenn ich auf E-Autos setze, ist bald verloren. Mal
auf der anderen Seite siehst du ja zum Beispiel das McLaren, da gibt es ja Gerüchte, dass die bei Bahrain wieder aussteigen. Da kannst du den Autoherstellern, ja, vielleicht hat da McLaren eine andere Lage, nicht so schlecht gehen, wenn jetzt Citroën dabei als Dessert einsteigt.
Aber McLaren und Citroën zu vergleichen ist ja so ein bisschen
klar, wie Apfel
und Birne. Ich weiß nicht, wem du da einen größeren Ungefallen, weniger großen Gefallen tust. Also, dass ich die beiden jetzt in einem Topf zu sehen, halte ich für schwierig.
Ja, aber was gibt es da noch Vergleichbares? Skoda, ich weiß nicht, wie das mit deren Sponsoring.
Ich bin ja ein Freund von einfachen Lösungen. Citroën hätte ich wie Renault gesetzt, ne? Also, oder vielleicht ein bisschen kleiner, so VW, keine
Ahnung. Ja, aber Renault weiß ja nicht, wo die sich im Radsport engagieren.
Nee. Ja, also ich bin jetzt relativ glücklich, ne? Also, neuer Titelsponsor ist immer gut, neuen Titelsponsor zu bekommen.
Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, was das Team machen will. Die schwarzen Pfeifen so ein bisschen vom Dach, das Greg Van Avermaet wechselt. Auf der anderen Seite ist der Wechsel jetzt von Pierre-Roger Latour zu Total Direct Energy schon fix und Montpellier wird die Mannschaft wohl aufhalten. Mit so einem starken Geldgeber muss da eigentlich noch ein bisschen was kommen.
Ja. Ja, steht denn irgendwelche Beträge in dem Artikel, den wir jetzt hier gefunden hatten? Glaub nicht, ne? Warten wir erstmal ab, mit wie viel die da einsteigen. Das ist ja auch noch ein bisschen unklar.
Klar, kann ja sein, wir sponsern euch nur die Teamfahrzeuge.
zutrauen tue ich denen vieles.
Nachher fahren irgendwie hier Arge de Serre mit Enten dann durchs Peloton und Grenadier mit Geländewagen.
Ja, zum Beispiel. Klingt jetzt nicht nach Spaß, aber naja, also besser sie haben das Geld von Citroën, als dass sie das Geld nicht haben. Ne? Also das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Aber ich bin gespannt, wie das am Ende ausgeht. Oh. Wenigstens ein Team, was einen Sponsor gefunden hat, das muss man auch sagen. Also Sponsorensuche ist ja auch in der heutigen Zeit noch mal ein bisschen schwieriger als zu anderen Zeiten.
Wobei ich glaube, die reinen Teams, die rein durch Radsport sponsoren, also beispielsweise Trek gesponsert sind, die haben es jetzt gerade nicht so schwer, weil denen geht es ja jetzt durch die Krise den Fahrradherstellern nicht unbedingt schlechter.
Nein, das kann ich bestätigen, dass da wohl, also dass die zumindest jetzt, ich weiß nicht, ich wäre jetzt noch vorsichtig zu sagen, so Bianchi, weil wie es denen geht, möchte ich jetzt eigentlich nicht oder kann ich schlecht beurteilen. Aber grundsätzlich wird es den Fahrrad, da gibt es der Fahrradindustrie mit Sicherheit nicht ganz so schlecht.
Also ich meine, einem Reiseveranstalter wie Sunweb wird es schlechter gehen als Trek.
Boah, kann ich nicht. Also grundsätzlich, den Gedanken, der dahinter steckt, ja.
Rein von der Logik her.
Ja, bin ich auch dafür. Du weißt jetzt nur nicht natürlich, wie langfristig oder welche Rücklagen zum Beispiel so, also wie gut ging es denn vorher und wie viele Rücklagen haben sie geschaffen? Und wie wird das Gleiche jetzt gesprochen für Trek, ne? Also welchen größeren Firmen gehören die vielleicht an und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei dir. Also dass die Firmen jetzt, wen gibt's denn noch? Bianchi, die sind nicht Hauptsponsor, Jumbo ist ja Hauptsponsor. Trek und Grafredo, wen haben wir noch? Fällt mir eigentlich keiner sonst ein, außer die.
Merida. Als Hauptsponsor zumindest nicht, ne?
Ja, Merida war da noch der Sponsor, aber die sind, glaube ich, nicht mehr.
Sind sie auch nicht mehr. Ja.
Ach, bevor wir uns noch weiter blamieren, reden wir mal einen anderen, der sich blamiert hat. Ron Dennis hat gegen Bahrain McLaren geklagt.
Ja, genau, der wollte noch
Kohle.
Sein Gehalt haben.
Ja.
Und ist dabei aber jetzt bei der UCI gescheitert und muss sich jetzt mit seinem Geld von Ineos begnügen.
Ich denke, das wird auch nicht wenig sein.
Mit Sicherheit nicht, aber es wäre mit Sicherheit für ihn auch gut gewesen, wenn er seine restlichen Bezüge bis Ende 2020 auch noch bekommen hätte.
Ja, also mehr, ne, ist immer nicht, also mehr hätte er bestimmt gut gebrauchen können, aber man muss auch nicht gierig werden, bin ich immer der Meinung. Ne? Und wenn das jetzt, vielleicht ist es ganz gut so, vielleicht ist das auch mal eine Lehre für ihn. Ne? Also hat man ja schon mehrfach gehört jetzt, ne? So nach dem Motto, die Dämonen, gegen die er kämpft und bla 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 bla. Hätte ich irgendwie nicht richtig gefunden, weil wenn man, also man kennt die Geschichte immer noch nicht zu 100% und alles, was da gelaufen ist, aber.
Aber es ist ruhig um ihn geworden.
Also ja, vielleicht haben die bei Ineos eingenordet.
Bei der Polen-Rundfahrt auch total unauffällig bislang dabei und keine großen Resultate jetzt seit dem Restart auch reingefahren.
Ja, vielleicht hat er jetzt mal ein bisschen geerdet. Wie gesagt, es würde mich für ihn freuen. Eigentlich finde ich ihn einen grundsätzlichen sympathischen Fahrer, der da wahrscheinlich das ein oder andere Problem mit sich rumgeschleppt hat. Oder noch rumschleppt wahrscheinlich auch. Naja, zu viel Geld muss er jetzt nicht mit sich rumschleppen. Ist er da. Bei dem letzten Punkt weiß ich überhaupt nichts, was ich davon machen kann. Ich bin bei Pro Cycling Games raus. Zu dem Zeitpunkt, als ich da noch aktiv mitgespielt habe, war es einfach ja so, dass ich auch aufgrund dessen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit hatte als gerade, mir gar nicht so schlecht dastand, aber jetzt im Moment sieht das ganz anders aus. Und ja, es gab einen Restart.
Genau, also bei diesem Pro Cycling Game, was war seit dieser Saison neu ist, wurde halt die Saison nach sozusagen zum Restart des Radsportkalenders auch komplett neu gestartet. Die alte Saison wurde beendet und es ging von vorne los. Und 10 Tage lang konnte man dann einkaufen. Alle Fahrermarktwerte waren gefreezed sozusagen, also haben sich nicht verändert. Und jetzt, seitdem dann die Rennen wieder gestartet sind, musste man sein Team halt aufstellen und dementsprechend haben sich dann auch die Marktwerte wieder verändert und ich habe halt festgestellt, bei mir läuft es halt auch nicht so gut seither. Also ich habe jetzt hier in meinem Team potenziell das mal auf die Grand Tours ausgerichtet, weil es halt schwierig ist, kauft man jetzt Fahrer für die Klassiker, kauft man Fahrer für die Grand Tours, aber ich habe mir halt gedacht, mit der Strategie im Hinblick auf die Tour de France, die ja schon bald ansteht, werden sowieso alle Grand Tour Fahrer wie die Fliegen gekauft und da werden die Marktwerte eher steigen. Und habe mir jetzt in mein Team Pogacar, Evenepoel, Sagan, Schachmann, Pinot, Froome, Kemner und Süterlin gekauft. Mit 1, 2, 3, 4, 5 Fahrern habe ich bislang Verluste gemacht. Wird aber wieder ausgeglichen dadurch, dass Remco Evenepoel und Maximilian Schachmann natürlich einen riesigen Gewinn gemacht haben. Aber ja, da hätte man mit Sicherheit jetzt auch noch eine bessere Strategie fahren können.
Also an der Börse lebt man ja vom langen Atem. Ne, lass dir das von jemandem sagen, der in seinem ganzen Leben 0 Aktien bisher besessen hat und auch nicht dafür geeignet ist. Aber ich habe bei solchen Spielen, hatte ich am Anfang dieses Jahr mehr Glück als Verstand. Ich denke auch, dass sich das jetzt wieder ausgleichen wird. Ne, am Anfang sind das ja wirklich die Einnahmen, die man da generiert durch die Börsenschwankungen. Ne, wenn das jetzt im Moment noch nicht der Fall ist. Die Fahrer, zumindest die du da jetzt erwähnt hast, klingen für mich so, als könnten die schon den einen oder anderen Stich bei der Tour setzen oder das eine oder andere Akzentchen.
Chris Froome habe ich halt gekauft, weil der nur 255.000 kostet, also fast im unteren Drittel der gesamten Marktwerttabelle ist, also spottbillig war und hatte halt insgeheim darauf spekuliert, dass er vielleicht dann doch ein bisschen besser fährt, als es alle erwartet haben und ich ihn dann teuer verkaufen kann, aber der Schuss ist schon mal in den Ofen gegangen.
Warte ab. Vielleicht wird das genau während der Tour passieren. Und stell dir mal vor, Froome gewinnt die Tour. Dann hast du aber da den Rising Star des Börsenbusiness bei dir im Portfolio.
Klar, ja. Aber für alle, die da noch Interesse haben, da noch wieder mitzumachen, das ist, glaube ich, momentan immer noch wieder möglich, sich da einzuschreiben und in dieser Liga, die wir mal gegründet haben, da kann man sich gar nicht, also kann ich mich gar nicht davor retten, vor Anfragen, die da irgendwie beitreten wollen, aber es sind alles irgendwelche Leute, von denen ich noch nie was gesehen und gehört habe.
Ja, weil wir auch eine der größten Ligen da irgendwie geworden sind, ne?
Also, genau, ja.
Wie auch immer. Ich muss mich da auch nochmal einloggen und im nächsten Jahr, so meine Versprechen, werde ich da auch wieder aktiver einsteigen. Ich glaube, für mich war dieser Start damals zum Reinkommen im Winter ganz gut. Jetzt im Moment ich habe einfach den Restart nicht geschafft. Ne? Ich hab, wie mancher Fahrer, ich bin nicht wieder reingekommen, nicht in den Tritt gekommen und hake die Saison jetzt schon mal ab, damit ich im kommenden Jahr wirklich alter Mann, der auch die Struktur braucht einer normalen Saison, da wieder richtig loslegen kann.
Auf jeden Fall in unserer Liga momentan auf Platz 1 das Team Admiral Racing Team aus Österreich vor Manuel Perbom, Klaus Schütz, Staublunge, Edi Quickstep, Dencik und dann komme erst ich auf Platz 7 abgeschlagen.
Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte ja noch zwei Preise ausgerufen, ne? Das machen wir aber hier im Podcast. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich nachhalten kann, dass das wirklich Podcast-Hörer sind und dass das auch die Namen sind. Da habe ich mich ein bisschen zu früh aus dem Fenster gelehnt und weiß jetzt gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Vielleicht müssen wir dann nochmal was anderes machen. Muss ich mir irgendwie mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber das war hier im Podcast, das nennen und dann muss jeder, kann man die Teams umbenennen?
Kann man, glaube ich, ja.
Genau, dann muss sich jeder umbenennen irgendwie, also müssen wir eine ganz krude Methode, irgendwas ganz nackt machen.
Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Ja, genau, so eine Zwei-Faktor. Also mir einen 100-Euro-Schein schicken, dir einen 100-Euro-Schein schicken, also Zwei-Faktor. Und dann können sie das DST-Swiss-Käppchen gewinnen. Wie genial. Geben ist weniger als nehmen. Also deswegen geben wir euch die Preise. Irgendwie werden wir, vielleicht verlosen wir es einfach am Ende unter allen Hörern im Jahr. Was soll's. Ah, ich habe noch einen Preis gefunden, fällt mir ein, den ich hier noch nie habe. Genau, machen wir eine Jahresendverlosung dieses Jahr vielleicht mal, weil alles, was ich dieses Jahr gesammelt habe. Und dann nimm mal die, ja, ich habe schon eine Idee. Gut, also, das war unser erster richtiger Race, sag ich mal ganz vorsichtig, dieses Jahr.
Ja, nach dem Restart zumindest.
Ja. Ja, das andere waren ja keine richtigen Rennen. Das war ein bisschen Spaßanstieg. Das war ja so die Aufwärmphase eigentlich damals noch mit Paris-Nizza sollte es losgehen. Fühlt sich aber schön an. Nee, fühlt sich nicht auf schön an. Fall. Also das war eigentlich eine scheiß Sendung wegen des Sturzes. Also nicht eine scheiß Sendung, aber das hat mir doch die Laune ein bisschen verdorben. Aber andererseits, dass die Rennen wieder anfangen und ich blende das jetzt mal aus. Strade Bianchi war es ein schöner Start.
Und es geht ja jetzt dann Schlag auf Schlag, wie gesagt, bis zur Tour de France sind jetzt noch, wollen wir hoffen, dass sie stattfindet, 3,5 Wochen.
Ja. Ja, in der Tour de France machen wir auf jeden Fall eine große Vorberichtssendung und dann vielleicht noch was an Anfang und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Wir entlassen euch ins Wochenende. Wünsche euch allen eine gute Nacht, guten Morgen, guten Tag, je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr das hört. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Wie jedes Mal ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Sei es über Kommentare, die ihr uns abgebt, sei es über finanzielle Unterstützung. Wenn ihr über unsere Seite, also wenn ihr bei Amazon etwas bestellt und möchtet uns etwas Gutes tun, tut das über unsere Seite. Da gibt es Welle Home Unterstützen. Da ist ein Amazon-Suchfenster. Jedes Mal, wenn ihr darüber bestellt, kriegen wir eine Kleinigkeit davon ab. Und wir wissen auch nicht, dass ihr es macht. Also wenn ihr wirklich das bestellen wollt, was sonst keiner wissen soll, dann könnt ihr es trotzdem machen. Wir kriegen das nicht mit. Wir wissen zwar, dass bestellt wurde, aber wir wissen nicht, wer es gemacht hat. Könnt ihr dann auch, also ich sage immer, keine Ahnung, der Timmer, wenn der irgendwas kaputt gemacht hat, bestellt er es ja neu, dann kriege ich das so mit und so weiter. Also so könnt ihr uns ein bisschen was Gutes tun, ohne selber etwas bezahlen zu müssen. Oder ansonsten auch, wie manch anderer schon, entweder eine regelmäßige Spende oder eine einmalige Spende. Wenn ihr nicht wisst, wie oder was, dann meldet euch doch gerne, wer sind euch da auch behilflich. Daran soll es nicht scheitern, an unserer Hilfe. Und wenn ihr uns nur zuhören möchtet, dann ist das auch super und das ist auch okay. Wenn ihr uns via Spotify zuhört, hätte ich mal eine Frage. Warum hört ihr uns via Spotify und nicht via einem normalen Podcatcher oder über unsere Seite? Das würde mich wirklich ernsthaft interessieren. Ich habe hier intern familiär eine Diskussion über so etwas. Und da sind die Antworten sind unzureichend für mich. Es gibt nur ein Argument, was mir einfällt, aber das würde ich gerne ungern vorab sagen. Weil wenn ihr über unsere Seite geht, dann habt ihr die ganzen vielen schönen Links und alles, was dazugehört. Das ist viel schöner. Gut, der Monolog zum Ende. Habt ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl, bleibt gesund und vor allem bleibt du gesund, Thomas. Mich hatte noch einmal jemand gefragt, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Wie geht's deinem Bein? Wie geht's deinem verunfallten Fuß? Hat mich jemand gefragt, ich soll dich mal fragen.
Ja, zumindest nach gut 7 Wochen jetzt wieder einigermaßen in Ordnung, dass man zumindest wieder einigermaßen gehen kann und ich hoffe dann die nächsten Wochen auch wieder sportlich aktiv werden zu können.
Das hoffen wir auch. Drücken wir die Daumen. Und bleibt alle gesund. Sowohl fahrradfahrtechnisch als auch vor allen Dingen insgesamt euch, euren Familien alles Gute. Tschüss.
Tschüss.